Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
Und herzlich willkommen zurück bei Traditionell, Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Neues Jahr bringt hoffentlich neues Glück und auch euer Lieblings-Podcast ist zurück. Ich war schon ganz aufgeregt, dass wir jetzt nach einer kleinen kreativen Pause über den Jahreswechsel endlich wieder mit spannenden Gästen ins Gespräch kommen. Und ich kann euch verraten, die Planungen für das vor uns liegende Podcast-Jahr sind schon weit vorangeschritten und es wird mega. Wir werden ein Politikerin-Special haben, wir werden wieder live auf dem Leipziger Augustusplatz sein und heute habe ich auch einen wunderbaren Gast bei mir. Bevor ich euch sie aber ein bisschen näher vorstelle, möchte ich den kleinen Werbeblock an den Anfang stellen und euch ganz, ganz herzlich bitten, wenn es euch gefallen hat, wenn euch bisherige Folgen oder auch diese Folge gefallen, gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcasts, ein Like bei YouTube, abonniert uns bei Spotify, Deezer, Apple Podcast oder wo auch immer. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann empfehlt uns denjenigen Leuten, die ihr nicht so mögt. Auch die nehmen wir mit, natürlich. So, und damit kommen wir auch zum heutigen Gast. Sie ist so eine Persönlichkeit, wo man eigentlich mehrere Moderationskarten braucht, um sie vorzustellen. Und ich versuche es kurz zu machen. Sie ist Autorin, Bloggerin, Influencerin, Theologin, Vollblutmutter, Leipzigerin, Freundin der bedeutenden Leipziger Künstlerin Laura Liebeskind und vielleicht sogar ein bisschen feministische Aktivistin. Darüber rede ich heute mit der wunderbaren Priska Lachmann. Hallo, ja, Priska.
Hallo. Wollen wir erstmal anstoßen?
Wir stoßen an, natürlich. Schön, dass du da bist.
Ich habe mir Gin gewünscht und kriege, was kriege ich? Warte, Olivenöl, Pfeffer.
Genau, du hast einen Gin und mit einer wunderbaren, mit einem Stadttonic, mit einer Limonade, mit Olivenöl, Meersalz. Klingt eklig, ist es aber nicht. Eine Empfehlung unseres künftigen Hauptsponsors, der Gourmetage, falls Sie das irgendwann hören. Also wir versuchen es ja seit der ersten Folge. Es hat bisher leider noch nicht geklappt. Ja, Priska, ich finde es mega schön, dass du da bist, dass wir mal Zeit haben, auch miteinander ins Gespräch
total,
zu kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Fehlte irgendwas bei dem, was ich jetzt aufgezählt habe, was du alles bist?
Ja, ich wollte dich nicht gleich unterbrechen, du hast wirklich was vergessen.
Ja, was habe ich denn vergessen?
Ich habe in der Pandemie noch angefangen, meinen Master in Familien- und Paartherapie zu machen und beende den dieses Jahr. Ich bin dann also auch, auf jeden Fall masterifizierte Familien- und Paartherapeutin.
Gut, da du das noch nicht bist, kann ich das noch nicht vergessen haben, sondern du bist designierte Familien- und Paartherapeutin. Aber tatsächlich hast du verschiedenste Standbeine, aber vielleicht fangen wir mal ganz, ganz am Anfang an. Du hast tatsächlich mal Theologie an der Universität Leipzig studiert, oder?
Ja, also tatsächlich habe ich mal meinen Bachelor gemacht in Theologie. Das habe ich im Schwarzwald gemacht. Da sind immer so amerikanische Profs eingeflogen oder haben da auch gelebt. Es war eine Zweigstelle von der Lee University. Und das war wirklich spannend. Es war auch ein bisschen cool, weil ehrlich gesagt, also wir hatten alle Nationalitäten da und alle haben zusammen gelebt. Also das war mega krass. Also
aber wie kamst du dorthin? Weil das klingt nach kleinem Dorf.
Das war auch ein kleines Dorf. Ich habe, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich hab die über einen Flyer gefunden. Dann dachte ich, okay, das war gerade die Zeit, wo Bachelor Master kam. Mhm. Und dann dachte ich, okay, das ist ja cool. Ich mache einfach gleich einen Bachelor. Und dann hatten die eben Theologie und dann quasi die ganze Unterricht auf Englisch, fand ich auch mega. Und dann dachte ich, und dann hatten sie so einen Schwerpunkt Psychologie. Das fand ich super spannend. Dann habe ich gedacht, okay, cool, mega, das mache ich. Und habe dann erst mitbekommen, also das war halt in so einer Entwicklung, ne? Und da habe ich das, es war auch eine Zeit 2004, da hat man auch noch nicht so viel gegoogelt oder so, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich erst später mitbekommen, dass ich jetzt einen amerikanischen Bachelor gemacht habe.
Also für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuschauer unter euch, also früher gab es sowas wie Flyer und man hatte dann noch sowas wie Internet gab es schon, aber wir hatten so Modems mit merkwürdigen Geräuschen, da war die Internetrecherche teilweise noch sehr teuer, ja, wenn man nach Minuten bezahlt hat.
Ja, genau. Also es war einfach so, ja, man hätte das auch gar nicht so gefunden, also es war, ja. Genau, dann habe ich tatsächlich als Jugendreferentin gearbeitet und als angehende Pastorin. in einer Freikirche. Dann können wir, darüber können wir gleich sprechen. Ja. Genau, dann ist was ganz Doofes passiert. Und dann habe ich nochmal an der Uni Theologie studiert. Mit dem Ziel eigentlich Pfarrerin zu werden. Und es lag, glaube ich, daran auch, dass ich, also auf der einen Seite habe ich den Job sehr, sehr gemocht. Das ist ein sehr, sehr warm, schöner Job, weil du so mit Menschen arbeitest, kannst dich selbst organisieren. Das Studium fand ich mega, es ist fordernd. Mein Griechum, Hebraikum zu machen, war total abgefahren. Ich habe vor allem schon Kinder gehabt und habe damit Griechum, Hebraikum gemacht. Ich bin richtig stolz auf mich. Und dann aber, ja, kam es dann dazu, dass ich immer mehr geschrieben habe und dann kamen immer mehr Buchanfragen. Und dann habe ich gemerkt, dann habe ich Urlaubssemester gemacht. Und dann habe ich Anfang 2020 erst habe ich mich entschieden, das Studium tatsächlich einfach zu beenden.
Aber du hast ja einen Abschluss, sozusagen einen amerikanischen Bachelor quasi.
Also genau, ich habe einen amerikanischen Bachelor und jetzt mache ich quasi diesen amerikanischen Master noch oben drauf, damit ich einmal rund.
Genau, damit du einmal komplett
bist. Ich bräuchte es nicht, ne? Aber es ist für mich nett.
Der Berufswunsch der Pfarrerin suggeriert natürlich, dass es sich um evangelische Theologie handelt. Ja, genau. Noch ist sozusagen die katholische Kirche noch nicht bereit für das weibliche Pfarrerin. Ja. Aber ich, bevor wir zutiefst ins Gespräch kommen, haben wir unseren kleinen Icebreaker vorbereitet. Also er wurde vorbereitet. Das heißt, ich muss mich im Vorfeld immer entschuldigen, falls etwas Peinliches kommen sollte. Ich habe damit nichts zu tun, aber es dient ja, damit wir sozusagen ein bisschen besser sozusagen miteinander ins Gespräch kommen. Wir beantworten beide die Fragen, vielleicht abwechselnd. Und natürlich fängst du als Gast an. Welches Buch hast du als letztes gelesen?
Ich lese mal ganz viele parallel. Da muss ich kurz drüber nachdenken.
Ja, ich kenne das. Ich habe in jedem Zimmer ein Buch. Und der Trend geht ja auch zum Toilettenbuch. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist.
Zeitschriften liegen dabei.
Ah, Zeitschriften, verstehe. das letzte war, was ich fertig gelesen habe bei mir, ich glaube Winternähe von Myrna Funk. Weil ich eine Veranstaltung mit Myrna hatte und dann genau das habe ich gelesen.
Schön.
Ja. Und bei dir, was war das letzte, was du vielleicht fertig gelesen hast?
Ich glaube, Achtsam Morden habe ich fertig gelesen im Urlaub. Achtsam Morden habe ich tatsächlich fertig gelesen. Danach habe ich irgendwas zwischen der Biografie von Prinz Harry.
Du hast dir das Buch, da bin ich enttäuscht. Ich bin enttäuscht.
Ich habe ehrlich gesagt nur ein Drittel gelesen.
Ich lese dann als alter Royalist kann man sowas nicht. Nein, da bin ich aber. Gut, kommen wir zur Frage.
Pass auf, dann habe ich als allerletztes gestern habe ich in ein Sachbuch über die Hölle reingelesen.
Also nicht Dantes Inferno quasi, sondern tatsächlich ein Sachbuch über die Hölle. Was man so am Abend so liest. Ja, nachdem ganz genau. Hast du die Kinder ins Bett gebracht? Und dann
über die Hölle.
Priska, du bist die Autorin des Buches 111 Orte für Kinder in Leipzig, die man gesehen haben muss. Wo ist derzeit euer, also dein und mein Lieblingsort in Leipzig während der kalten Jahreszeit?
Im Buch sind nämlich andere Orte, also so Lieblingsorte, als die, die ich regelmäßig auch besuche. Ein Ort zum Beispiel finde ich mega, mega cool, mega schön. Der bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Das ist das Restlos e.V. Da kann man ein, zwei Mal die Woche hingehen. Das ist wie so eine, man muss sich das vorstellen, ein Riesenkranwerk. Und dieses Kranwerk ist voller sortierten Müll.
Okay.
Dann gehst du da rein und dann können die Kinder da basteln. Also mit dem ganzen Müll, der da liegt, und die nehmen auch keinen Klebstoff oder so, die versuchen wirklich mit Draht dann zu basteln oder so, also alles wieder zu verwerten, was da ist. Mhm. Und die Kinder haben da einfach richtig Zeit, also kannst da Stunden verbringen und die fangen dann an, irgendwann ihre ganze Kreativität zu entfalten und basteln dann Puppenhäuser oder Stifteboxen oder was weiß ich was und alles halt mit diesem Müll.
Ja, aber im Sinne von Nachhaltigkeit ist das natürlich ein toller großartig. Ort. Da ich nur keine Kinder habe, muss ich mich ja auch nicht an einen kinderfreundlichen Ort halten. Ich weiß gar nicht, also wenn es nicht in Leipzig sein muss, wo ich immer gerne bin, auch gerade in der kalten Jahreszeit, weil es wunderschön ist, ist am Meer. Tatsächlich Ostsee ist wunderschön, auch wenn es kalt ist.
Ja, das stimmt. Ich war gerade in Langeoog.
Ach, schön. Das ist aber Nordsee,
ja,
ne?
Ja, genau. Ja, ich mag auch Nordsee ein bisschen mehr als Ostsee.
Naja, nee, da ist der Ossi in mir, der will Ostsee. Und jetzt klingt es ganz spießig, Küche. Ich koche ja leidenschaftlich gern und im Winter hat man dazu Zeit, auch so aufwendige Sachen zu machen. Im Sommer bin ich ja viel im Garten und im Winter mache ich da ganz viele, dann koche ich meine Fonds und meine Suppen und mein Fleisch und
wirklich?
Mein Gemüsepulver. Ja, ja. Ich mache das alles selber. Ich sage mal so,
zum Thema Paartherapie. Das Gemüsepulver, die Gemüsebrühe machst du auch selber?
Ja, mache ich alles selber. Mit dem Dörrautomaten dann pürieren und so. Habe ich im Weihnachtspodcast vor 2 Jahren mit Charlotte Bauer. Sie hat dann mir das Rezept näher gebracht und seither mache ich das. Und dann riecht die Wohnung ganz toll. Muss ich dir mal ein Glas vorbeibringen. Wohnst du ja in der Nähe von mir.
Ja, ganz genau. Eigentlich um die Ecke.
Ja, eigentlich um die Ecke, genau. Priska, dein eigener Podcast trägt den Titel Immer besser scheitern. Wann wollte das letzte Mal bei euch etwas nicht funktionieren?
Also ich glaube, wir scheitern ja alle ständig im Kleinen wie auch im Großen und so Alltagsscheitereien entstehen ja oft, weil wir irgendwie an unseren eigenen Ansprüchen scheitern. Das ist jetzt auch eine tiefgründige Antwort.
Was also wir von einer Theologin auch anderes erwarten. Theologin und Therapeutin. Ja.
Das, was wir uns quasi wünschen und vorstellen, daran scheitern wir. Das ist der Begriff ist halt leider so inflationär gebraucht. Und ich würde schon sagen, dass ich bestimmt täglich irgendwo an meinen... Oh, ich habe vorhin meinen Mann angeflaumt, bevor ich hergekommen bin zum Beispiel.
Oh.
Und ja, ich habe ihn angeflaumt, weil er so eine, ich hatte irgendwie schlechte Laune und er hatte so eine, der ist Sportler,
ja.
Früher gewesen und der trägt deswegen halt super gerne auch Jogginghosen und zwar die von, weißt du, von seinem Verein früher
ja.
Und das ist so, ich finde es nicht so hot und es geht für mich. Wenn die gut aussieht, die Jogginghose.
Ja.
Aber die sieht jetzt nicht mehr gut aus. Und vorhin ist es mir aufgefallen, weil ich schlechte Laune hatte. Ich glaube, ich hatte Hunger. Und ich habe wegen der Jogginghose angeflammt. Ja. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Oh Mann. Er ist einfach aufgestanden und hat mir die Schultern massiert.
Oh Gott, den musst du behalten.
Und dann habe ich gesagt, oh, ich hab dich so lieb. Es tut mir leid. Es war so gut. Ja, also da bin ich auf jeden Fall
an dir selber gescheitert.
An mir selber gescheitert, ja. An meinem Hunger gescheitert.
Oh ja, das kann ich.
Der arme Mann.
Das ist tatsächlich immer das Scheitern. Ich würde sagen, tatsächlich hast du ja schon sehr tiefgründig geantwortet. Das ist manchmal bleiben wir im Beruflichen. Ich hatte neulich eine Situation, wo ich versucht habe, einem mir übergeordneten Mitglied an dieser Universität so ein paar Dinge fachlicher Natur näher zu bringen und ja, irgendwann ist man an so toxischer Männlichkeit gescheitert und da fällt es mir manchmal einfach schwer, sozusagen professionell zu bleiben und dann in meinem Gesicht sieht man dann eben das an, was ich denke und das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil du musst sehr professionell sein. Und ansonsten war ich am Dienstag auch in Berlin, habe da für den Stifterverband für die deutsche Wissenschaft was gearbeitet und da habe ich mich wieder über die anderen geärgert, weil man soll sich ja nicht so, weil die einfach, wir haben Hochschulen beurteilt und ich war der Einzige, der die ganzen Texte gelesen hat, weißt du, da hängt für die Hochschulen super viel dran, die haben monatelang an so Berichten geschrieben und eigentlich soll man ja nicht seine Erwartungen, die man an sich selber hat, auf andere übertragen, aber es ging dann halt nicht, wo ich gesagt habe, Leute, wir sind hier als Critical Friends, die erwarten von euch ein Feedback, aber haben es nicht hinbekommen und das ärgert mich dann sowas schon sehr und dann hinterdenke ich mir so, Georg, ruhig bleiben, du musst es einfach selber besser machen und naja.
Du findest, du bist daran gescheitert, dass...
Ich finde, man darf die eigenen Erwartungen nicht auf andere übertragen und das versuche ich mir immer auch mal selber vorzunehmen, aber es gelingt mir nicht immer. Ich bin dann doch sehr emotional, bin auch Stier und dann denke ich, das ist scheiße, ey. Und letzte Frage.
Ich bin Steinbock.
Ah, sehr schön. Auf deinem Blog mamalismus.de teilst du auch einfache Kochrezepte zum Nachmachen. Was ist euer All-Time-Favorite-Lieblingsrezept?
Oh, das ist ja eine schöne Frage.
Ja.
Was alle lieben, witzigerweise, und was, glaube ich, das einfachste Rezept überhaupt ist, einfach Lachs-Sahne-Nudeln.
Oh, ja.
Aber das ist wirklich großartig. Also schön mit Lachs und Tomaten und Sahne und die Pasta damit rein.
Mm.
Und es ist ziemlich cool, weil die Kinder dadurch doch mal Fisch gegessen haben tatsächlich.
Okay, ja, stimmt, das ist natürlich bei Kindern immer
so. Ja, ist mega. Und dann kann man immer sagen, du magst Fisch und dann essen die auch anderen Fisch.
Ah. Na, was ich immer machen kann, ist tatsächlich, aber das ist so ein so ein Ding, ich bin so ein Suppenkasper. Ich liebe das einfach auch.
Mann einfach auch.
Vorratsmensch. Ich habe immer alles da und dann haue ich das einfach rein. Dann habe ich in der Froste frisches Hühnerklein, weil wenn ich ja zum Beispiel so ein Hühnerfond koche und dann teilweise einfriere, dann nehme ich dann natürlich das Bio-Huhn und das wird dann ausgefrieren und dann wird das Fleisch eingefroren. Yeah. Das geht immer. Aber es darf auch mal ein bisschen aufwendiger sein, also gerade weil wir über warme Jahreszeit gesprochen haben, Ente. Ich liebe das, so eine Ente so richtig schön aufwendig oder im Braten. Ja, ich bin kein Vegetarier oder Veganer. Nein, ich mag das einfach zu gern. Okay, wir müssen demnächst mal, du machst die Laxane-Nudeln und darfst du dann ausführen. Also, ich koche für deinen Mann.
Wir waren letztes Jahr im so einem ganz tollen Hotel, so einem Familienhotel und es gab ein tolles Buffet. Und meine jüngste Tochter, die liebt auch Suppe. Und es gab immer so eine Brühe, weißt du, wo man dann so Flätle reinmachen durfte oder so. Sie hat einfach immer diese Brühe gegessen. Bestimmt fünf solche Suppendinger. Ja. Voll Brühe.
Ja, also das sehr, sehr lecker.
War ihr größtes Glück, ja.
Ja, das können wir machen. Bring ich vorbei. Geht auch sozusagen ein schöner Rinderfond oder so.
Ja, genau.
Kein Problem. Wir gehen nochmal zurück. Vielen Dank für den Icebreaker und die tiefgründigen Fragen, liebes Redaktionsteam. Wir gehen zurück in den Schwarzwald, weil ich das ganz interessant fand. Wo bist du denn eigentlich geboren? Bist du aus dem Schwarzwald dort lokal?
Nee, ich komme aus Leipzig tatsächlich.
Du kommst, also habe ich ja vorhin noch tatsächlich gar keinen so großen Mist erzählt mit Leipzigern. Aber umso interessanter ist, dass es sich dann dort für den Studiengang hin verschlagen hat. Wie lange warst du dort in dem kleinen Dörfchen?
4 Jahre und dann war ich nochmal in der Nähe von Stuttgart, Schwäbisch Hall in Crailsheim.
Auch 2 Jahre.
Ja, na, da gab es halt eine Stelle.
Ach so, als Jugendreferentin quasi, die du dann warst.
Genau.
Und was hast du da gemacht als Jugendreferentin? So Jugendgruppen betreut oder was?
Ja, genau, da betreut man Jugendgruppen oder die macht Kindergottesdienste und was auch immer da so anfällt. Kleingruppen. Ich hatte immer, jetzt kommt noch so eine 90er, 2000er Geschichte. Aber das kennt man, glaube ich, nur, wenn man aus so einem kirchlichen Kontext kommt. Es gab so einen großen Hype um Theater- und Pantomime-Gruppen.
Okay.
So dass ich quasi noch eine Pantomime-Ausbildung gemacht habe. Sodass ich, ich habe also ganz viel Theater, Tanztheater, Pantomime mit den Kids.
Kannst du davon heute noch was? Von deinem Pantomime, also ich weiß auch nicht, was eine Pantomime-Ausbildung so ist, aber...
Man halt das wirklich richtig gut spielen kann quasi.
Okay.
Ja, ich bin nicht mehr gut. Das ist, glaube ich, 10. Ich könnte jetzt wirklich nur eine sehr schlechte Wand machen.
Ach so, okay. Aber wir sind ja sozusagen auch ein Audio-Podcast, von daher bringt uns die pantomimische Wand nicht so viel. Du hast erzählt, da ist was Blödes passiert und das lädt natürlich ein zu fragen, was ist denn damals passiert?
Ja, ist auch was, worüber ich spreche. Das ist schon sehr subkulturmäßig, wo ich herkomme. Ich war aus einer Freikirche, bin ich reingeboren und die sind sehr, also man musste sich das wirklich fundamentalistisch konservativ vorstellen. Also mit kein Sex vor der Ehe und dann heiraten sehr viele sehr jung, sodass ich
mit... Was ist bei dir schiefgelaufen, weil du bist so überhaupt nicht...
Ich war aber, glaube ich, schon immer so.
Okay.
Aber ich habe mich an die Regeln gehalten, weil man wächst ja so auf. Man hat Angst vor der Hölle und man möchte ja gerettet werden und man möchte ja nichts falsch machen. Und dann hat man so eine Angst auch oder man möchte auch Gott einfach gefallen. Mhm. Und deswegen habe ich mit 19 geheiratet. Und das war eine herausfordernde, schwierige Beziehung, würde ich sagen. Wir waren beste Freunde, aber das Zusammenleben war sehr inkompatibel. Und
wie lange kanntest du ihn da?
Ja, wir waren da selben Gemeinde, wir sind quasi zusammen aufgewachsen in so einer Freikirche. Ich versuche das mal so zu erklären, dass es jeder verstehen kann, der nichts damit zu tun hat. Man kann sich nicht einfach trennen und scheiden lassen. Es hat nicht nur was damit zu tun, dass man sich das selber wünscht, für sich selbst, dass man nur einmal heiratet im Leben, sondern es ist Sünde. Man darf sich nicht scheiden lassen, es ist Sünde. Du willst ja nicht sündigen mit Absicht so und macht keiner und man kriegt das immer hin. Der Gott hilft dir schon dabei. Ja. Du musst nur mehr beten, dann gibt's schon Hilfe.
Okay.
Und dann war ich ja noch angehende Pastorin, also im Vikariat dann auch und es war klar, dass das mein Berufsweg zu Ende ist und damit auch die komplette Existenzgrundlage. Also was machst du danach? Und ich hatte einfach nicht den Mut, würde ich sagen, eher zu gehen oder das eher zu beenden. Und gleichzeitig auch immer, man liebt sich ja trotzdem, ne? Es ist so immer diese Hoffnung, dass man es doch irgendwie hinkriegt. Und ja, schlussendlich dann, jetzt muss ich kurz überlegen, war ich 25, glaube ich, als wir uns getrennt haben. Und damit brach ja diese große Welle, Woge der Empörung über uns herein, vor allem über mich auch herein, was ich schon hätte absehen können. Also es war ja klar, dass ich dann nicht mehr weiterarbeiten konnte. Und das hat mich doch, ich wusste das und trotzdem hat es mich getroffen. Mhm. Und das war alles noch okay. Aber dann habe ich ein Dreivierteljahr später meinen jetzigen Mann kennengelernt und war schwanger sehr schnell. Und das war natürlich. Also wenn ich das so erzähle, könnt ihr euch das vorstellen, das war wirklich skandalös. Die Menschen, also
weil du
in diesem
deinem Mann dann auch nicht verheiratet warst?
Ich war ja quasi noch nicht geschieden.
Du warst ja noch nicht geschieden, genau. Und dann hattest
und
du
dann
Sex.
Noch, ja, und dann unehelich, auch, ja, und vorehelich. Und dann noch, also die Sünde war quasi offenbar. Und ich musste dann aus der Freikirche austreten und damit war das Vikariat auch wirklich komplett beendet. Ja. Es gab auch kein Zurück mehr. Und er hat mich sonst auch rausgeschmissen. Ich bin quasi gegangen, bevor dieser krass hässliche Prozess vorgeht, wo man dann, ja, gibt es dann Beratungen oder man hätte sich vor der Gemeinde entschuldigen müssen oder sowas. Das wollte ich aber alles nicht. Ich glaube, dass zum ersten Mal mit dieser Entscheidung für meinen Mann war das wirklich so ein, also für meinen jetzigen Mann, war das wirklich so ein, ich entscheide mich für mich. Es war so ein richtiges, ich hatte mir Zeit dafür genommen, ich wusste, was es bedeutet, ich wusste, was auf mich zukommt und ich wusste, es ist genau das Richtige für mich. Ich habe mich richtig.
Aber dein Mann lebte dann auch, den hast du auch dort kennengelernt, im, was nee, war das damals, Stuttgart oder nee, war hier?
Aus mein jetzigen Mann, den habe ich hier kennengelernt, wir waren dann wieder hier, genau.
Also du bist dann sozusagen.
Ich bin quasi von Crailsheim dann wieder hergezogen.
Wegen ihm oder weil nee, der Druck so groß war dort auch?
Nee, wir sind damals aus Crailsheim weg, mein Ex-Mann und ich, wieder nach Leipzig, um hier ja Gemeinde zu bauen eigentlich.
Also
eine Freikirche zu gründen.
Freikirche zu gründen, was ich interessant finde, ist ja tatsächlich
richtig crazy Subkultur.
Ja, natürlich. Aber man verbindet ja sozusagen mit dem, was du erzählst, würde ich sagen, landläufig immer ein Klischee über die katholische Kirche. Und hier reden wir über eine Freikirche, die ja,
ja
wahnsinnig, wahnsinnig konservativ ja, ist. Und du sagtest aber auch, du bist in so eine Kirche geboren. Das heißt, deine Familie, deine Eltern sind in so einer Freikirche, sind in dieser Freikirche wahrscheinlich auch noch.
Ja.
Und was macht das dann mit denen, wenn du, also sehen sie ihr Kind wirklich auch so als sündig gescheitert oder wie auch immer man das dann?
Also ich habe wirklich Angst gehabt, ne? Es war das war wirklich riesig. Also diese Entscheidung, die ich getroffen habe, war riesig. Für mich mit den Konsequenzen und gleichzeitig zu wissen, es ist das Richtige für mich. Und ich dachte aber ehrlich gesagt wirklich, meine Eltern, also lassen mich hängen. Es hatte wirklich ein bisschen was, ehrlich gesagt, ich traue mich das immer nicht so zu sagen, aber es hatte etwas sehr, sehr Blasengemeinschaftsmäßiges. Wenn du da rausfliegst, also es war, viele haben dann den Kontakt gemieden mit mir und ich habe gedacht, meine Eltern packen das nicht, aber die waren total cool. Okay. Also ich würde sagen, jeglicher, ich versuche immer nicht so in Schubladen zu denken, so liberal, fundamentalistisch, finde ich schwierig, aber die ganze Menschlichkeit, die ich schon immer in mir getragen habe, also wirklich die ganzen Jahre auch in Freikirchen als Pastorin, das hat mich so aufgerieben innerlich, dass ich irgendwie meine inneren Überzeugungen nicht so authentisch leben konnte. Und das habe ich am Ende aus meinem Elternhaus. Also die waren cool. Die haben sich immer hinter mich gestellt und zu mir gestellt und hatten auch wirklich kein Problem damit. Oder sie haben es mir nicht gezeigt, aber sie haben auf jeden Fall, war alles easy, haben meinen Mann sehr geliebt von Anfang an.
Na, das ist auch was, was man auf jeden Fall gerne hört, dass es dann wenigstens auch so ein kleines Happy End gab, nach dem, was du dann.
Zumindest in meiner Familie, ja.
Zumindest in deiner Familie, ja, genau, was das dort gab. Aber dann hast du dich hier entschieden, in Leipzig nochmal das Theologiestudium aufzunehmen. Theologie ist ja hier ein Staatsexamenstudiengang, glaube ich, ne?
Diplom-Staatsexamen.
Und die Leipziger Theologische Fakultät gilt ja auch nicht gerade als besonders progressiv, würde ich jetzt sagen. Aber ich will jetzt gar nicht über die KollegInnen dort lästern. Was sind so vielleicht so die schönsten Erinnerungen an dein Theologiestudium an der Uni Leipzig oder auch an die Uni insgesamt?
Weißt du, für mich war das ganz gut am Anfang. Du musst ja gucken, wo ich herkam. Ja. Und das ist einfach ein Entwicklungsprozess, den man geht, auch als Mensch und auch gerade als Theologe. Du musst ja, du hast ja so eine innere Überzeugung und da dich theologisch mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, um dann zu einem eigenen Entschluss zu kommen. Da war das am Anfang wirklich ganz gut, dass die nicht so liberal waren. Allerdings witzigerweise alle Freunde, die ich mir gesucht habe und die Landeskirche, die ich mir dann gesucht habe, das war unfassbar liberal und ich habe mich so wohl gefühlt und als ich das geschnallt habe, dachte ich, ah, ach so.
Aber die sind, du bist also heute auch noch, also
ich würde heute sagen, ich bin sehr progressiv inzwischen.
Aber auch Mitglied der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche, sagst
du? Ja, ja, tatsächlich.
Und die ist, gilt als progressiv. Na gut, der neue Bischof ist, glaube ich, ein bisschen entspannter.
Nee, die Landeskirche Sachsen, würde ich sagen, ist nicht progressiv, aber ich habe hier in Leipzig, bin ich in der
eigene Gemeinde quasi.
In der progressiven Landeskirche.
Ah, okay, verstehe. So, ja, auch da gibt es ja Unterschiede.
Ja, absolut.
Aber sozusagen, was hast du so für Erinnerungen an deine Theologie oder dein Studium generell an der Uni Leipzig? Weil jetzt muss ich mal kurz überlegen, wann hast du in Leipzig angefangen zu studieren?
Ich muss auch kurz überlegen, 2012. Da waren wir noch in so einem Interimsgebäude.
Ja, ja.
Otto-Schillstraße, genau.
Da hätten wir uns übrigens sehen können. Wir haben da teilweise auch als Büro mal irgendwo da unterm Dach gewohnt.
Wie diese Uni, diese Bibliothek war da in so einem extra Gebäude. Ja. Das hatte nur ein paar Mal offen in der Woche. Das war wirklich absurd.
Ich habe die Theologen immer als ein sehr spezielles, also ich weiß noch, die Berufungsverfahren dort sind irgendwie, da kommen alle Studierenden angetippelt und müssen alle evaluieren. Und neulich war ich da auch wieder, das ist irgendwie... Ja, auch dadurch, dass die Fakultät sehr klein ist, kennt man sich eben.
Ja, man kennt sich, ja. Es ist sehr schön, es ist sehr familiär, würde ich sagen. Und es ist immer für einen. Und ich habe ja dann mit 2 Kindern quasi studiert. Später sogar noch mit 3 Kindern. Und es war echt nett, muss ich sagen. Also ich konnte immer das Baby mitnehmen. Es gab dann so einen seltsamen Extra-Raum mit Übertragung. Aber weißt du, es gab ihn. Ja. Also es war wirklich so ein Gefühl von, egal wie viel ich brauche, egal wie viel Zeit ich brauche, die helfen mir da durch. Es werden noch 2 Augen zugedrückt und sie helfen mir trotzdem durch und sie geben mir alle Unterstützung, die ich brauche, um dieses Studium zu schaffen. Das hat sich wirklich, also es war total schön. Es war richtig schön. Ich glaube, das Coolste, witzigerweise im Nachgang, ist für mich ehrlich gesagt, dass ich diese Hürden Griechum und Hebraikum tatsächlich genommen und bestanden habe.
Gibt es heute noch Kontakte zu DozentInnen von damals? Oder?
DozentInnen nicht, aber meine Kommilitonen ehemals schon, ja.
Die hast du noch. Und davon sind einige Fahrerinnen, Fahrer wahrscheinlich.
Ja, eigentlich, würde ich sagen, fast alle, ja. Aber jetzt erst auch. Das ist ja auch das Krasse. Das Ding, dieses Studium dauert halt ewig und 3 Tage. Ja. Also die sind mitunter halt auch wirklich jetzt erst fertig. Gehen jetzt erst auch in den Probedienst. Und als mir das dann auch Laufe der Jahre so bewusst wurde, habe ich gedacht, oh Mann, ey, da bin ich über 40, wenn ich fertig bin.
Der Geldverdienst dann quasi.
Oh nee, ja, das ist...
Und du hast vorhin erzählt, dass dann, also das finde ich ganz interessant, dann kamen irgendwie immer die Anfragen für ein Buch, aber wie stelle ich mir das denn vor? Weil irgendwie muss man ja auf dich aufmerksam werden. Also mir hat noch niemand eine Anfrage für ein Buch gestellt. Hi. genau, ich hätte auch einen Titel für meine Autobiografie. Priska und ich sind ja gleich alt. Wir sind beide 96 geboren und von daher könnten wir, nein, jetzt aber mal ernsthaft, wie passiert das? Hast du damals schon gebloggt oder wie sind die Anfragen zu dir gekommen?
Ja, genau. Ich habe als Kind schon geschrieben, Bücher und ich habe immer Zeitschriften geschrieben und das war mein Hobby.
Ja, klar. Ich habe Power Rangers gespielt und du hast Bücher und Zeitschriften, ja klar.
Ich hatte auch mehrere Brieffreunde immer gleichzeitig, damit ich schreiben kann. Aber ich komme aus einem Akademikerhaushalt und jetzt Autorin werden stand da irgendwie nicht so, also das war jetzt nicht so, dass das möglich gewesen wäre. Also man hätte auch gar nicht gewusst, wie und Germanistik studieren wollte ich auch nicht. Und das heißt, ich habe wirklich schon immer geschrieben, dann habe ich zwischendurch halt in meiner großen Lebenskrise mal nicht geschrieben und habe dann aber wieder angefangen und habe hierfür so eine Familienzeitung geschrieben und im Sonntag, das ist so eine evangelische Kirchenzeitung in Sachsen und dann habe ich meinen Blog angefangen, ganz, also die ersten Artikel sind ja zuckersüß, wirklich. Aber ich wollte einfach nur schreiben, das war mir völlig egal, wer das liest.
Und das war damals quasi übers Internet möglich, einfach sehr niedrigschwellig da Texte
total
zu veröffentlichen.
Total, ja, ich glaube, es war dann 2014 oder 15 und dann macht man halt einfach. Ja. Dann haben das da 20 Theologen gelesen, die fanden das nett, dann habe ich halt immer weitergeschrieben. Es war mir wirklich Wumse. Ja. Eigentlich wollte ich, mein großes Ziel war immer ein Buch schreiben und dann habe ich gedacht, ich muss ja irgendwo gefunden werden, also tatsächlich. Und so kam es dann auch. Also das, ich muss überlegen, 2018 glaube ich. Habe ich plötzlich eine E-Mail gehabt von einem Agenten und der hat gesagt, möchtest du nicht 111 Orte für Kinder in Leipzig schreiben? Ich habe deinen Blog gefunden, du kannst schreiben, du kannst Fotos machen, mach das.
Dann muss das tatsächlich damals gewesen sein, als wir uns das erste Mal beim Frühstück bei Laura zu Weihnachten kennengelernt haben, weil du hast nämlich damals nur erzählt vom Blog und du hast ein mega geheimes Buchprojekt und so weiter, worüber du nicht reden darfst. Ja, das war dann, da haben wir uns das erste Mal gesehen, bei dem Frühstück.
Das stimmt. Und es war wirklich nicht spruchreif, weil das war so ein Riesen, es ging immer hin und her, weil jemand anderes das Buch schreiben sollte, also durfte ich nicht, es ging halt um Verträge.
Mhm. Aber das heißt, du hast dann, das war dein erstes Buch mit den 111 Orten, die du selber geschrieben hast. Was unterscheidet denn so ein Buch von dem Blog? Also ich stelle mir das einfach super anstrengend vor, so ein Blog schreibst, also einen Blogbeitrag schreibst du schneller mal runter als ein ganzes Buch mit Konzeption und so weiter.
Ja, das ist ganz genau so.
Wie lange arbeitet man an so einem Buch wie 111 Orte? Weil ich weiß nicht, vermutlich bist du ja auch einfach mal ein paar Orte besuchen gegangen oder musstest du?
Ich habe ja auch alle Fotos gemacht, ja. Ich habe einfach mehr als 111 besucht, weil manche sind ja auch wieder rausgefallen. Es war sehr, sehr stressig. Ich hatte nur 3 Monate. Also es geht eigentlich gar nicht so darum, ich wollte das halt unbedingt, guck mal, da kommt so eine Chance in dein Leben, ne? Da sagst du ja nicht, ach nee, ich bräuchte noch ein halbes Jahr länger. Also ich habe es einfach gemacht.
Und dann
habe ich 5 Orte an einem Tag besucht oder so. Das war unfassbar. Krass.
Und jetzt fragen wir natürlich ganz investigativ nach, wie kann man sich das vorstellen? Bekommt man dann im Vorfeld wenigstens einen Vorschuss oder so? Kann man dann davon leben, während man das macht? Oder muss man dann hoffen, dass dann ganz viele Bücher hinterverkauft werden? Oder?
Also im besten Fall hat man eine Agentur und wenn man eine Agentur hat, dann handeln die Verträge aus und dann gibt es auch auf jeden Fall Vorschüsse. Meistens gibt es einen Vorschuss am Anfang, manchmal gibt es einen, also und dann nochmal bei Abgabe, das ist so üblich. Und die sind okay, aber die sind jetzt nicht so, als dass man davon leben könnte. Also man müsste dann, ich sag mal so, in 1-2 Monaten das Buch eigentlich geschrieben haben, damit sich es dann auch gelohnt hat.
Ja, krass.
Und das schafft man ja meistens nicht. Also ich nehme immer vor, dass ich nur so 3 Monate brauche. Im Endeffekt brauche ich immer ein halbes Jahr und gebe immer zu spät ab. Ich bin wirklich so ein bisschen der Horror für Verlage, ehrlich gesagt. Aber ich weiß auch gar nicht, wie man es sonst machen soll. Also ich nehme wirklich ja mehr an, damit ich von diesen Vorschüssen dann tatsächlich auch die Bücher schreiben kann. So, und dann denke ich immer, dann ehrlich gesagt, die Buchbranche ist auch wirklich nicht so mega gut bezahlt. Dann kannst du auch eigentlich mehr bezahlen, dann könnte man sich auch mehr Zeit nehmen. Weißt du, was ich meine?
Aber das heißt quasi, du bist keine Millionärin, obwohl du schon 7 Bücher veröffentlicht hast, wohnst nicht in einem Chateau in Südfrankreich.
Ich glaube, früher war das so. Jetzt ist das wirklich nicht mehr gut bezahlt. Und selbst also muss man sich so vorstellen, wenn du jetzt Spiegel-Bestseller-Autor bist, das heißt auch nicht, dass dein Buch mega, mega gut verkauft wurde. Also man könnte zum Beispiel auch Self-Publishing, Amazon-Kindle-Autorin sein und dann würde man da vielleicht mehr Geld verdienen als Spiegel-Bestseller-Autorin. Und also keine Ahnung, die verdienen irgendwas zwischen 10.000 und 30.000. Also es ist jetzt nicht so, vielleicht einige verdient bestimmt mehr.
Ja.
Also ein Fitzek verdient garantiert mehr, aber es ist halt trotzdem.
Aber das heißt, du bist letztendlich auch darauf angewiesen, mit deinem Job als Autorin kontinuierlich quasi Bücher zu schreiben.
Ja. Und es gibt auch, ich habe mal ein sehr schönes Interview gelesen von sehr erfolgreichen Buchautoren. Pärchen war das, die schreiben irgendwelche so Zeit-Mittelalter-Romane.
Ini Lorenz?
Weiß ich nicht mehr.
Ist ein Ehepaar und die schreiben so eine historische. Ich mag historische Romane tatsächlich.
Das kann sein.
Allerdings nicht.
Aber die schreiben so 4 bis 6 im Jahr.
Ja, genau.
Naja, dann sind die das.
Ja, genau. Und was du hast gelesen?
Genau. Ich habe da jetzt ein Interview mit denen gelesen und dann fand ich das so krass. Dann habe ich gedacht, die machen 4 bis 6 Bücher im Jahr. Dann machen die noch eine Lesetour und eine Recherchetour für die anderen Bücher. Und dann deshalb können die davon leben.
Die das haben sind aber auch keine 3 Kinder wahrscheinlich.
Genau. Aber es sind 4 bis 6 Bücher. Das heißt, es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass ich 3-4 Bücher im Jahr schreibe, weil
Ja, okay.
Wie soll es denn sonst gehen?
Ja, Ken Follett beschäftigt, glaube ich, auch sozusagen mehrere Schreiber bei sich. Und, aber gut, der publiziert natürlich weltweit. Das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes, vermute ich.
Ja, ich denke auch, das ist noch was anderes.
Ja, Priska, vom ersten Buch zum, wie sagtest du, von 7 Bücher, die du ja mittlerweile veröffentlicht hast, das war dann schon ein ganzes Stück. Hat man dann ein Lieblingsbuch? Ist das erste immer das Liebste? Oder geht es davon, dass das und das ist das, was mich am meisten bewegt hat? Was ist da, wie gehst du damit um? Oder sind das auch Babys von dir, wie deine 3 Kinder
quasi? Ich habe voll noch nie überlegt. Witzig. Also ich glaube, es fühlt sich an jedes Mal wie so eine Geburt. Wenn man das noch nie erlebt hat, ist es wirklich schwierig. Aber ich sag auch, die Lektoren sind irgendwie wie die Lektorinnen, ich hatte immer nur Lektorinnen, sind so wie Hebammen, das Buch zu gebären. Aber es ist wirklich, weißt du, es ist wirklich schwierig. Also das Buch runterzuschreiben ist schon mal das Erste, aber dann geht es ja in dieses Lektorat und da sind ja noch 20.000 Fragen, Nachfragen, Verbesserungsvorschläge. Also es ist wirklich, also bis das Buch dann fertig ist, unfassbar viel Arbeit. Und dadurch fühlt sich das, glaube ich, auch so tatsächlich an. Aber
wenn du dann diesen Karton aus der Druckerei kriegst mit deinem
Belegexemplar, das ist schon geil, oder? Ja, das ist großartig. Ja, es ist einfach mega. Ich habe immer Angst reinzugucken, aus Angst, dass dann auch relativ gleich ein Rechtschreibfehler ist, den ich übersehen habe. Wirklich, es dauert immer ein paar Tage, bis ich tatsächlich, also ich.
Ja, aber du findest immer noch
Fehler. Ja, deswegen, es macht mich. Mein Perfektionismus dann am Ende macht das ganz nervös.
Da brauchst du halt eine zweite oder dritte Auflage. Ja, genau.
Das ist wirklich so. Ja, ich glaube, also ich brauche immer ein bisschen, diese Bücher in die Welt zu setzen. Fühlt sich immer sehr mutig an. Es ist so ein Stück, dass man sein Herz offenbart. Ich habe immer total Angst, dass es den Menschen nicht gefallen könnte. Und deswegen brauche ich irgendwie immer so 2-3 Monate, bis es sich setzt und ich sage, okay, ich glaube, es ist ein gutes Buch.
Aber
total verrückt.
Wenn man dich noch nicht gegoogelt hat, was von dem einen Buch haben wir jetzt schon gehört, das erste 111 Orte, was sind die anderen 6 Bücher, über die du quasi zur Welt gebracht hast?
Ich habe noch ein zweites Buch für Leipzig gemacht, Unterwegs mit deinen Lieblingsmenschen. Da geht es so um, wo kann ich mit meiner Schwiegermama, Partnerin, Freundin hingehen. Dann habe ich ein Mütterbuch, also das ist ziemlich lustig, weil es hat ganz, die ganzen Kapitel sind so, ich fühle mich so schlecht, ich trinke literweise Kaffee, so habe ich mir das alles nicht vorgestellt, wir haben kaum noch Sex, also so sind die Kapitel. Und es geht eigentlich um Ermutigung, dass es allen so geht, man ist quasi nicht alleine in dieser Phase. Dann habe ich ein Buch geschrieben über oder für jemanden, eine Frau, die hat den Genozid in Ruanda überlebt, 1994. Das ist so ein biografischer Roman. Die ist mit 9 Jahren dann allein nach Deutschland gekommen. Total krass. Und die tourt gerade mit ihrem Buch in Ruanda rum. Trifft der Minister und den Präsidenten von Ruanda und ist da im ruandischen Staatsfernsehen mit diesem deutschen Buch. Es hat doch gar keine Übersetzung. Aber das ist wirklich, das ist ein total cooles Gefühl, das zu sehen, dass das eigene Buch quasi da in Ruanda ist. Also wie verrückt ist das, weil ich war selber noch nie da und es fühlt sich total gut an. Dann habe ich noch einen biografischen Roman geschrieben über eine ehemalige Prostituierte. Sie bezeichnet sich selber so, wir hatten das vorhin schon mal, also eine Sexarbeiterin, die von ihrem dritten Mann, glaube ich, es war der dritte Mann, also wirklich verkauft wurde in Amsterdam. Hat die ausgetrickst und dann brutal dazu gezwungen. Und das ist eine ziemlich abgefahren. Also das Buch ist so nicht so eine Einschlafgeschichte, weil es ist einfach nur schlimm und es bleibt schlimm und es wird immer schlimmer und dann wird es immer noch mal schlimmer und man denkt immer, man hat es ein Ende. Und es nimmt überhaupt kein Ende. Die schafft es dann.
Es ist nicht fiktiv, sondern es ist
eine
reale
echte Geschichte. Und die ist noch abgefahren, ich muss dir das erzählen. Der Glaube zu Gott hilft ihr.
Ja.
Kraft zu entwickeln innerlich, um da rauszukommen. Aber auch nur, also weil sie in einem Nagelstudio war, dort hat sie Acrylnägel bekommen. Damit konnte sie den Freiern besser den Rücken aufkratzen. Und dieses Nagelstudio war das erste Acrylnagelstudio in Europa in Amsterdam. Und die das gemacht hat, war eine Amerikanerin, die hat die Acrylnägel erfunden. Die steht sogar im Guinness World Rekordebuch. Die hat es beim Zahnarzt entdeckt, wie man Acrylnägel macht. Dann hat sie gedacht, okay, also sie aus diesem Zahnarztbesuch heraus das entstanden. Und die Amerikanerin war sehr gläubig und hat also diesen ganzen Sexarbeiterin von Gott erzählt und gleichzeitig gesagt, komm, fang bei mir an, du kannst Nägel machen. Ich lerne dir, wie man Acrylnägel macht, und hat denen eine Ausbildung gegeben. Dadurch hatte sie die Chance, da rauszukommen, weil sie eben einen Job hatte.
Ja, okay. Ne?
Und dann hat sie gedacht, Mann, ich wollte immer nach Rio, und hat sich in den Flug gesetzt und ist nach Rio und hat in Rio Nagelstudios aufgebaut, Acrylnagelstudios. Und das klingt absolut abgefahren, aber die war richtig Unternehmerin. Die war hat eine von Pelés Frauen die Nägel gemacht und hat so eine, da gibt es so eine, das ist wie Helene Fischer quasi in Brasilien. Mhm. Der hat sie immer die Nägel gemacht und die erzählt bis heute noch, die ist nämlich bekannt für ihre Acrylnägel, diese Frau in Brasilien, und erzählt immer, dass das von ihr kommt. Und war unfassbar erfolgreich, also hat dann so ein Merchandise daraus gemacht, um dann jetzt aber in Hamburg zu sitzen, in einer ganz kleinen Wohnung, in einem ganz hässlichen Viertel, und kriegt Hartz IV. Also so, ist eine Rente, kriegt quasi so eine Sozialhilfenrente. Und das Verrückteste und das Bewegendste war eigentlich, dass sie so fröhlich ist. Kannst du das vorstellen?
Aber hat die dann ihr Unternehmen voll? Was klingt das so, als ob sie viel
Geld
hat? Die
hat das alles dort gelassen, ja.
Also auch kein nicht verkauft und Geld?
Das hat sie alles. Sie hatte einen brasilianischen Mann. Mhm. Und sie hat das quasi alles der Familie von ihm gelassen. Die haben das dort weitergeführt. So. Und sie hat immer gesagt, es war mir nicht wichtig, Geld ist mir nicht wichtig.
Krass.
Ich wollte den Menschen was Gutes tun und denen helfen.
Aber das ist, wenn man mit so jemandem zusammenarbeitet für so Buche, natürlich auch sicherlich emotional sehr.
Oh, es war so schlimm. Ich habe einfach durchgeheult, weil es einfach so. Aber das Krasseste ist ja, dass jemand dann so lacht. Weißt du, was ich meine? So ein fröhlicher Mensch ist. Die hat so viel Mist erlebt. Und dass jemand nicht verbittert ist. Die ist jetzt über 70, ne? Und an seinem Lebensende. Und so fröhlich ist und lacht und so viel Energie hat. Das hat mich wirklich völlig fasziniert.
Wonach entscheidest du denn, ob du das Buch schreibst, wenn du so eine Anfrage kriegst? Ist es das Thema? Ist es, keine Ahnung, ja, du machst alles, weil du davon leben musst? Da ist doch so. Du hast ja gesagt, 2 bis 3 musst du pro Jahr schreiben.
Ja, das stimmt. Nee, aber ich hatte bisher, ich würde nicht alles machen. Ich habe das schon mehr ausgewählt. Es muss meine Intuition, glaube ich, berühren. Meistens ist es, die nächsten Bücher, die ich zum Beispiel schreibe, sind so Sachbücher, und da habe ich mir die Themen selber ausgedacht und selber überlegt, was ich schreiben möchte, und reiche das dann beim Verlag ein als Exposé, und die nicken das dann ab oder auch nicht. Das ist natürlich leichter, und bei den biografischen Romanen stelle ich schon Fragen. Also ich möchte gerne mit jemandem arbeiten, mit dem ich gerne arbeite, also wo ich das Gefühl habe, okay, da kommt auch bei was rum. Das fühlt sich gut an, und ich möchte ja auch wissen, dass das Menschen sind, die auch mit mir gut arbeiten können. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich bin ja auch ein Typ. Und jetzt auch, ja, das muss schon passen. Zwischenmenschlich auch. Also, und die 111 Orte-Bücher, also gerade diese Leipzig-Bücher, glaube ich, das hat sich immer gut angefühlt. Das war wie so eine Liebe, weißt du?
Gut, das konntest du natürlich auch für deine eigene sozusagen Kindern verbinden, wahrscheinlich,
ja,
auch
genau.
So mit denen. Was ich immer interessant finde, ist, du hast ja, ich habe vorhin auch gesagt, Influencerin, du bist ja sehr, 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 sehr engagiert bei Instagram. Ich bewundere das immer, weil ich das übelst anstrengend finde, ständig was zu posten. Aber gefühlt können wir uns immer mit deinen Stories aus Leipzig durch deinen Tag bewegen. ist es was dir leicht fällt, oder gehört es einfach zum Business dazu, weil wird das erwartet, oder machst du es auch gern?
Ich glaube, es ist beides. Es wäre ohne Social Media, sag ich mal, ist es, glaube ich, nicht mehr möglich. Ich hätte keine Buchanfragen und so weiter bekommen ohne die Reichweite. Ich bin aber ganz froh, dass es nicht so ein Riesen-Influencer-Ding ist, so dass man bloß noch das macht. Das fühlt sich gut an. Es ist noch eine ganz nette Größe. Die Menschen sind alle ganz nett. Es fällt mir total leicht. Ich mache das wirklich nebenbei. Ich lade das hoch, während, keine Ahnung, die Kartoffeln kochen oder so.
Aber
ich habe praktisch gar keinen Druck damit.
Das überhaupt nicht ab. Das Hochladen vielleicht schon. Aber guck mal, wenn du dann dich morgens...
Aber du müsstest mal mit mir Sogar meine Freundin, die kriegen es gar nicht mit, dass ich Videos mache oder Fotos. Ich mache überhaupt keinen Aufhebens drum. Aber guck mal,
deine Outfit-Stories, das wird ja schon bewusst produziert.
Ja, das, aber die Outfits, das ist auch wirklich was mir total unangenehm ist. Das mache ich wirklich nur, weil es die Leute feiern.
Ach so, okay.
Ja, das habe ich im Lockdown angefangen. Weißt du, weil ich immer so, weil ich ja eben keine Jogginghose zu Hause trage. Und dann dachte ich, wie lustig, die sitzen alle mit Jogginghose zu Hause. Und ich mache das mal, um die alle zu unterhalten. Weil wir hatten ja auch keinen, was sollte ich denn posten? Es gab ja keinen Content.
Warst ja zu
so. Und damit hat es angefangen und alle haben das so gefeiert. Und dann kam ja Lockdown 2 und Lockdown 3. Und deswegen ist es hängen geblieben. Aber weißt du, das ist mir wirklich furchtbar. Ich gucke immer, ob irgendwelche Nachbarn da sind. Ich lasse auch immer jemand vorbeilaufen. Und so in der Postbote kommt, warte ich auch immer noch, bis der wieder weg ist.
Ja.
Also das ist nichts, was ich irgendwie für mich selber total feiere. Tatsächlich. Aber alles andere ist...
Aber es gehört, also du machst es nebenbei, verstehe. Das
hat
ist,
sich vielleicht so ein, weißt du, ist vielleicht so ein Automatismus geworden, wie man Zähne putzt oder so.
Ja. Und verdient man damit Geld? Ich habe jetzt heute oder gestern, weiß ich gar nicht, hast du ja auch gepostet, dass du bei Kooperationen auch nur noch Dinge machen willst, hinter denen du stehst.
Das habe ich schon immer so gemacht, ja. Aber damals, also es ist jetzt durch die Wirtschaftssituation, die wir einfach in Deutschland haben, ne, überlegen die Firmen auch oder haben auch weniger Werbebudget oder wählen auch noch mehr aus. Und dadurch haben wirklich viele, ich kann jetzt nicht alle sagen, aber wirklich viele, viel weniger Werbeeinnahmen einfach. Und ich verstehe das auch. Ich würde als Firma auch mein Budget gut einteilen wollen, aber das ist einfach, glaube ich, insgesamt einfach weniger geworden.
Mhm.
Und dadurch muss man jetzt ein bisschen gucken, wie man sich anders aufstellt. Das geht aber wirklich nicht nur mir so. Es ist auch ein bisschen, glaube ich, einfach gerutscht, weißt du, jetzt hast du halt unfassbar viele Rieseninfluencer, ja, mit 100.000 plus Abonnenten und dann gibst du halt einfach mehr Geld aus, die kosten auch wirklich viel, so, aber dann gibst du vielleicht lieber denen was. Das geht ja nicht nur darum, wie viele Abonnenten hat man, sondern wie viel kaufen dann tatsächlich, also was erreiche
so
ich damit
als Firma. Code quasi gibt dann an Priska 1, 2, 3 und dann kriegst du 10% günstiger.
Genau,
so.
Genau. Genau, es läuft, also man bekommt Werbeeinnahmen durch entweder Werbebanner auf deiner Homepage oder Affiliate-Links heißt das, ne? Da hast du Provisionen, wenn jemand quasi über deinen Link kauft. Oder du machst so Advertorials, also du bekommst quasi Geld dafür, dass du ein Produkt vorstellst.
Unboxing-Sachen und was weiß ich nicht alles.
Ja, was sie ja eben machen, genau.
Ja. Ich finde es ganz spannend und ich würde gerne nochmal auf das Thema sozusagen in Social Media und Familie eingehen, denn man sieht ja ab und zu mal deinen Ehemann, wenn er ein TikTok mit dir tanzt oder sonstiges.
Ja, das ist okay. Ja.
Aber wie stehst du zu Kindern bei Social Media, weil das ist ja natürlich auch was für viele, auch viele Eltern beschäftigen sich mit dem Thema gar nicht so gern. Wie ist da deine Haltung dazu?
Ja, also ich zeige meine Mädels eigentlich nur von hinten oder irgendwie unkenntlich.
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, du hast drei Töchter, wie alt sind die?
Ja genau, die sind jetzt, sage ich gar nicht, wie alt die sind.
Sagst du gar nicht, wie alt die sind, genau.
Aber Kindergartenalter, Grundschulalter und dann Teenie.
Mhm.
Und ich zeige die eigentlich nur von hinten. Manchmal jetzt in den Stories bin ich nicht mehr ganz so streng. Also ich mache das ja jetzt, glaube ich, schon seit wirklich viele Jahre. Und man wird so ein bisschen lockerer mit dem ganzen Medium. Jetzt, wenn die da mal durch die Stories laufen, die sind 24 Stunden offen, bin ich okay. Das ist okay für mich. Aber ich habe zum Beispiel nicht ihre richtigen Namen. Ich habe andere Namen für sie.
Mhm.
Und das ist mir zum Beispiel total wichtig. Also das war mir. Und ich bin total froh, dass ich mich so entschieden habe, ehrlich gesagt, dass ich das so mache. Mein Mann wollte ganz viele Jahre gar nichts mit, also er wollte überhaupt nicht gesehen werden, aber jetzt ist er auch, wir sind alle so ein bisschen lockerer geworden, weicher geworden damit. Jetzt ist okay, seine ganzen Arbeitskollegen sehen das dann und feiern das, aber er ist okay. Er hat aber selber gar keinen Social Media, tatsächlich.
Okay. Ist einfach nur bei dir mit und
es macht ihm so, ist okay,
wenn er Bock hat. Aber der bewusste Umgang mit deinen Kindern ist ja, glaube ich, auch sehr vernünftig, wenn man weiß, was heutzutage, was das alles dauert im Internet.
Nein, und wirklich, Leipzig ist auch so klein, ne? Ja. Also man sieht das in diesem 111-Orte-Buch, ne? Hab ich die auch nur von hinten, also man sieht da ihr Gesicht nicht. Ich achte total drauf. Und trotzdem wurden die erkannt.
Ja, okay.
Also ist wirklich krass, weil ich weiß gar nicht, wie das geht. Also auch, dann hat eine Lehrerin zum Beispiel, hat mit meiner Tochter Unterricht und dann sagt sie hinterher zu einer anderen Lehrerin, sag mal, das Kind sieht aus wie in dem Buch. Also das ist doch spannend.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich selber auch so bin, dass ich irgendwelche fremden Kinder von hinten wieder von vorne erkenne. Ich weiß es nicht.
vor allen Dingen, weil man sich ja auch gegebenenfalls die Frisur ändert. Was ich mich noch frage, ist, wie bist du denn als Mutter? Haben deine Kinder, deine Töchter selber Social Media? Erlaubst du es denen? Wenn ja, ab wann oder unter welchen Bedingungen? Weil du das ja, weil sie sehen ja, dass du damit sehr aktiv umgehst. Ja,
also das ist genau so ein Spagat zwischen, ich bin echt locker, ich habe jetzt keine Angst vor Social Media. Vielleicht, weil man es, ich sehe das eben bei meiner Teenager-Tochter, ne, hat viele Freunde, die dürfen kein Social Media nutzen. Mhm. Ich glaube aber, weil die Eltern das selber nicht nutzen und dann nicht wissen, wie es richtig geht, weißt du? Und da bin ich total entspannt. Die ist jetzt 14, die hat alles. Aber die macht das wirklich, die ist halt so aufgewachsen, ne? Die nimmt nicht ihren richtigen Namen und sie ist total achtsam damit, was sie hochlädt und mich da komplett drauf verlassen. Aber man muss es halt wissen, ne? Also sie hat dann Snapchat, dann sage ich, hast du halt deinen Standort ausgeschaltet. Also wenn wir im Urlaub sind, ne, ich poste nie an dem Tag, wenn wir im Urlaub sind. Und dann will ich nicht, dass du snappst.
Ja, klar. Und
jeder sieht, dass wir nicht da sind. Aber das muss man halt wissen. Ne? Man muss sich so ein bisschen damit beschäftigen, glaube ich. Es hat mit Medienkompetenz zu tun. Und ich glaube, dass die Eltern oft so viel Angst haben vor Medien, unbegründete Angst. Und gleichzeitig aber, wenn du dich nicht damit auskennst, und dein Kind alles darf, ist es auch wieder gefährlich. Ja. Es macht schon Sinn, eigentlich als Eltern einmal zu wissen, was tun wir dort.
Ja, ich habe da mit Eva Brackelmann, die du ja vorhin auch erwähnst, auch drüber geredet, weil sie ja für die Medienanstalt als Vizepräsidentin auch das Thema Medienkompetenz immer sehr voranstellt, weil ich glaube, ich verstehe, dass man auch Eltern nicht überfordern darf, aber in einer Zeit, wo soziale Medien, vermeintlich soziale Medien allgegenwärtig sind, omnipräsent sind, man kann sie einfach nicht ignorieren, wenn du dein Kind irgendwann ein Handy kriegt, was ja auch viele Vorteile hat tatsächlich, dann landet das meist zwangsläufig da und da muss man eben drüber reden, wie man damit umgeht.
Ja, genau.
Und nicht alles posten. Ich fand das immer ganz, ganz erschreckend, wenn ich dann manchmal gesehen habe, was so Klassenkameradinnen von Kindern, von Freundinnen gepostet haben, wo ich gedacht so, okay, das ist schon sehr viel Körper, was da gerade gezeigt wird.
Ja, genau, sowas, das geht überhaupt nicht.
Ja, und
aber wenn die Eltern das nicht sehen,
wenn sie es nicht sehen, wenn sie auch mit denen nicht drüber reden.
Ja, absolut. Also wenn du auch keine Anleitung kriegst, so als Kind, ne? Was wofür ist jetzt diese Plattform? Was könnte ich damit tun? Vielleicht auch Sinnvolles tun. Also das ist ja schon. Und auch, was ich total schön finde, ist zu sagen, wie heißt denn das? Nicht nur, dass wir nur aufnehmen quasi. Oh Mann, jetzt habe ich voll die Sprache.
Produzieren, Content.
Ja, genau. Also, dass wir auch, dass man eben auch Content produziert. Ja. Dass du deine Kreativität halt auslebst auf diesen Plattformen. Du kannst wirklich total super selber Videos schneiden, die Musik schneiden dazu. Keine Ahnung, du bastelst gerne, kannst da drauf Bastelvideos machen, ja. Also, das Social Media ist ja das, was du draus machst.
Ja.
Und das kann total, total produktiv sein, total gut sein für die Kinder. Also,
es kann auch tatsächlich niedrigschwellig sein, weil du sagst, dass du sprachst von deiner Therapeutin-Ausbildung, die du ja machst. Mhm. Auch das kann über Social Media eine Möglichkeit sein, niedrigschwellig, wenn man in der Situation ist, wo man Hilfe braucht, was zu finden.
Absolut. Ne? Ich habe Therapeutin-Talk.
Ah, okay. Das ist also bei TikTok quasi.
Therapy-TikTok, ja.
Ah, okay. Faszinierend. da fragt man sich auch, wie viel Zeit, wann du überhaupt noch Zeit hast, aber Bücher zu schreiben, aber irgendwie kriegst du es hin. Herr Priska, wir haben jetzt sozusagen schon über ein paar Dinge gesprochen, was das Thema Social Media und deine Töchter angeht. Als Bloggerin beschäftigst du dich ja tatsächlich auch so mit Vorurteilen, Klischees, der Rolle von Müttern und so weiter. Würdest du sagen, dass sich die Rollenerwartungen an Frauen, an Mütter auch verändert hat sehr, dass die verstärkt unter einem Druck stehen als vielleicht vor 20, 30 Jahren?
Ich glaube, dass wir, also das ist ein Generationsding. Ich bin ja Millennial. Und ich glaube,
wir sind 96 geboren, Priska, nur falls ihr Nachrichten möchte.
Aber wir sind noch Millennial. Und wir sind ja quasi Kriegsenkelgeneration. Mhm. Und ich denke, dass wir einfach auf der einen Seite mitbekommen haben, beschwer dich nicht, zieh das durch, du schaffst das, beklag dich nicht, du darfst leben. und dir geht's doch so gut. Und auf der anderen Seite sind wir eine Generation, die zum ersten Mal reflektiert, ihr inneres Kind irgendwie heilt und aufarbeitet und sich eigentlich danach sehnt, anders zu leben und ruhiger zu leben oder mehr das Leben zu genießen. Und ich glaube, dass wir echt in so einem Spagat hängen zwischen unsere DDR-Mütter haben das ja auch alles geschafft, Kinder und Arbeiten, alles unter einen Hut zu kriegen. Und auf der anderen Seite merkt man, wow, ich kriege das aber nicht hin. Ich kriege einen Burnout. Und selbst wenn ich das hinkriege, was ist das für ein Zeichen für meine Kinder als Frau, dass ich mich total aufarbeite, ja, und es gibt ja viele Frauen, die ackern und ackern und ackern, sind abends total fertig und aufgrund dieses gestressten Fertigseins schreien sie die Kinder an, können nicht mehr, verlieren die Nerven. Und das meine ich mit einer ganz liebevollen, das meine ich wirklich liebevoll, es ist eigentlich so ein, sich mehr in den Arm zu nehmen und zu sagen, wow, schau mal, was du alles geschafft hast. Und wie kann die Hilfe aussehen? Und ich glaube, dass wir auf der einen Seite so großartig, ne, wie feministisch wir geworden sind und was wir schon dürfen und wie wir uns weiterentwickelt haben. Und dann gibt's jetzt gerade so eine aus Generation Z, so eine Bewegung irgendwie. Ich weiß nicht, ob das mal bei dir aufgetaucht ist. Das ist wieder so ein Zurückschritt eigentlich. Also so ganz viele Mädels, die einfach mit 19 Hausfrau sind und das total feiern und einfach sich wieder einen reichen Mann suchen. So, und das ist so spannend.
Aber du sprachst das Thema DDR-Mütter an. Nimmst du heute auch noch einen Unterschied wahr, wenn du mit jüngeren Frauen und einer anderen Generation redest, die im Ost- oder Westdeutschland oder ehemalige DDR quasi geboren sind? Gibt es da wirklich noch einen fühlbaren Unterschied heute?
Naja, als eine gute Freundin, die heißt Laura, die hat über ein Buch geschrieben über Mental Load, über diese Gedankenarbeit, die wir haben, dass die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Okay. Und die kommt aus Süddeutschland und es ist interessant, denn sie hat über diesen Mythos geschrieben. Wir sind ja einfach geprägt von unseren Müttern. Und im Süddeutschland zum Beispiel waren die Mütter alle Hausfrau oder vermehrt Hausfrau. Und die Generation jetzt fängt aber an zu arbeiten und reibt sich komplett auf, denn sie hat ja immer diese tollen Mütter erlebt, weißt du, und das, was macht eine gute Mutter aus? Und in deiner Vorstellung hast du ja dann die Mutter, die bastelt, die immer das Essen auf dem Tisch hat, ne, wo das Haus immer picobello sauber ist. Also diese süddeutsche Schwabenmama, ja. Und wir jetzt, also mit diesen arbeitenden DDR-Müttern, sag ich mal, wir haben nun erlebt, ne, die arbeiten da 40 Stunden die Woche, danach machen die aber trotzdem noch den ganzen Haushalt und den Eintopf und haben noch gepuzzelt ungefähr, ja, mit uns. What? Ja. Und man ignoriert irgendwie, dass die auch halt Migräne hatten, weißt du, und einfach auch total fertig waren. Ja. Und das ist so ein, wie kommen wir da raus? Also das ist echt was, womit ich halt überhaupt nicht, also das ist nicht das Ziel. Ich möchte nicht mit Migräne alt werden, weißt du?
Aber was empfiehlst du dann? Weil ich glaube, das sind ja so Anfragen, die wahrscheinlich über deinen Blog oder dein Social Media Kanäle häufig an dich gestellt werden.
Ja, das, also ich glaube, die einzige Lösung ist nicht, ich werde wieder Hausfrau und arbeite nicht mehr, weil das ist echt für deine eigene Selbsterfahrung fatal. Aber zu lernen, als Paar den Mental Load zu teilen, ist wirklich das einzig wahre, die einzig wahre Lösung. Und es ist meine Freundin Laura, ne, die hat so eine ganze Akademie gegründet und hat auch für alleinerziehende Mütter, wie die Hilfen bekommen können, dass sie diese Gedankenarbeit loswerden, weil die so belastend ist. Mhm. Also dieses Kind ist krank, ne? Also es muss zum Arzt, ich brauche einen Attest, wir müssen die Medikamente abholen, ich muss auf Arbeit anrufen, mich krank melden, ich muss Tee kochen, ich muss Wartenwickel machen, was weiß ich, ne? Also diese ganzen Sachen. Und wenn man das schafft zu teilen tatsächlich, also der Partner oder die Partnerin einfach total dabei ist und weiß, was zu tun ist, dann musst du ja nicht mehr sagen, kannst du mir helfen, sondern dann ist das automatisch, machen das beide. Und sie sagt immer, dass in ihrem Fall, ne, weil sie meistens Frauen hat, die anrufen oder die bei ihr sagen, hier, ich kann nicht mehr, sagt sie, die Männer haben oft Angst davor, die haben da keinen Bock drauf. Also bei denen, ehrlich gesagt, warum sollten die was ändern? Mhm. Für die ist es meistens bequem oder sie sind selbst schon am Limit mit Arbeit und, ich weiß nicht, Rasenmähen oder so. Und zu wissen aber, dass wenn es der Frau besser geht, ja, und die weniger zu Hause rumschreit, rummeckert und so weiter, profitieren alle davon. Also happy wife, happy life, ja. Und das ist wirklich.
In diesem Kontext hat vorhin dann dein Mann auch deine Schultern massiert. Weil er genau gewusst hat, das tut uns allen gut, wenn sie gar nicht schlecht mehr hat. Ich finde das ganz wichtig, auch vor dem Hintergrund, dass wir das böse C-Wort nicht mehr sagen, aber wir in der Pandemie ja auch erlebt haben, wie sich Geschlechterrollen, Geschlechterstereotypen verändern, bestätigen oder ein Rollback haben. Ja. Dazu gibt es auch natürlich ein bisschen wissenschaftlichen Content. Mhm. Und mit der Frage beschäftigt sich die Studie des Monats, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen.
Wirklich?
Ja.
Vorsicht, sein. Die Studie des Monats.
Hallo, mein Name ist Marvin und ich stelle euch heute die Studie des Monats vor. Die heutige Studie lautet: Traditionelle Rollenverteilung in der Corona-Krise belastet die Frauen. Die Studie wurde im Dezember 2020 von der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht und Ziel war es, durch eine repräsentative Umfrage herauszufinden, ob während der Corona-Pandemie die traditionellen Rollenzuweisungen von Männern und Frauen bei der Verteilung der Aufgaben im eigenen Zuhause immer noch vorwiegen. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass sich Männer und Frauen bei der Bewältigung der häuslichen Aufgaben, die mit den Einschränkungen des öffentlichen und beruflichen Lebens einhergehen, häufig in traditionellen Geschlechterrollen wiederfinden. Zum Beispiel geben 69% der Frauen an, dass sie die generelle Hausarbeit erledigen, während es unter den Männern nur 11% sind. Laut der Studie haben 2/3 der Frauen angegeben, dass sie Aufgaben wie Lebensmitteleinkäufe erledigen und auch für die Zubereitung der Mahlzeiten zuständig sind, während das unter den Männern nur 40% waren. Auch die Kinderbetreuung, das Homeschooling sowie die Koordination der Terminplanung für die Kinder fiel eindeutig in den Aufgabenbereich der Frauen. Ungefähr die Hälfte der Frauen geben an, dass die Arbeitsverteilung ungerecht sei und ihnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schwerer falle als vor der Corona-Pandemie. Jedoch ist jede zweite Frau der Meinung, dass die Rollenverteilung schon vor der Corona-Pandemie ungleichmäßig zwischen den Geschlechtern war. Demnach hat die Pandemie weniger zu einem Rückschritt in die traditionellen Rollenbilder gesorgt, sondern zeigt vielmehr, dass die traditionelle Rollenverteilung in Deutschland bisher noch gar nicht richtig aufgebrochen war. Männer und Frauen sollten also ihre privaten und beruflichen Rollen reflektieren, die Aufgabenverteilung zur Sprache bringen, aber auch Rücksicht auf die Belastung und die Bedürfnisse des Partners oder der Partnerin nehmen. Die Studie schlägt vor, dass ein Diskurs über die Vor- und Nachteile unserer Arbeitswelt und deren Auswirkungen nötig ist. Die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben müssen zukünftig breiter diskutiert werden. Was denkst du denn, wie wir dazu beitragen können, die traditionellen Rollenverteilungen zwischen Männern und Frauen aufzubrechen?
Die Studie des Monats.
Ja, Priska, das war ja passend zu unserer bisherigen Absolut. Diskussion. Und Marvin hatte ich ja nach der Lösung gefragt, als Expertin, Bloggerin, Autorin. Was müssen wir tun, um die Rollen so ein bisschen aufzubrechen wieder?
Ich muss dir mal eine lustige Geschichte erzählen. Irgendwann mitten in der Pandemie war ich mit meiner Mama spazieren und die hat sich immer Sorgen gemacht, weil ich so viel arbeite. Und hat immer gesagt, eben ich soll nicht arbeiten und weniger arbeiten, weil sie eben Sorgen hatte, ich kriege Burnout oder oder was weiß ich was irgendwie, dass ich das eben nicht schaffe. Aus ihrer Sichtweise heraus. Und ich habe immer gedacht, sie fand es so super übergriffig, ne? Ich habe immer gedacht, also was ist denn das? Bis irgendwann dieser Tag kam vor meiner Haustür und dann habe ich zu ihr gesagt, aber weißt du, bei uns ist das nicht mehr so wie bei dir und Papa damals. Mein Mann ist immer da und er macht komplett mit, Mama. Es ist komplett 50%. Also wenn ich jetzt nicht das Essen gekocht habe, dann hat der das schon längst gemacht.
Ja.
Und ich muss dem auch nicht sagen, was der kochen soll. Der macht den Kühlschrank auf und guckt da rein. Und wenn wir kein Brot haben, schafft er selber daran zu denken, dass wir abends Brot brauchen und geht halt vor und kauft das Brot. Und wir brauchen, das ist komplett heftig. Und dann guckt sie mich so an und sagt, ach so. Ja, das war bei uns nicht so. Und da habe ich gedacht, das ist die Lösung. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist die einzig gute Lösung. Und wenn Männer sagen, Mann, also das geht mit meinem Beruf nicht, ne, das verstehe ich auch total. Viele Berufe sind ja auch so, dass du auswärts tätig bist oder so und so weiter. Dann brauchst du irgendwie eine andere Hilfe. Du brauchst halt ein Netz an Menschen, die dir in deinem Alltag behilflich sind, wenn das nicht beide zusammen tun können. Aber trotzdem, dass Frauen quasi immer zurückgesteckt haben in ihre Karriere und in ihrem Erwerb, ja, und an den Rentenpunkten. Es ist wirklich, also, und dann noch die ganzen, diese ganze Care-Arbeit quasi, ja, die nicht bezahlt ist, nicht gesehen ist, alleine tragen. Also wir brauchen entweder dafür mehr, also du brauchst ja irgendeine Anerkennung deiner Arbeit.
Ja.
Und wenn das nicht finanziell ist, dann brauchst du wenigstens eine andere Anerkennung, weißt du? Weil es gibt ja auch viele Frauen, die sagen, oh Mann, ich habe total Lust da drauf, ne? Ich bin total super gerne Hausfrau, ich bin total gerne zu Hause. Trotzdem müssen die sich dafür rechtfertigen oder werden nicht gesehen. Also.
Aber ich glaube, also da würde ich jetzt schon mal aus meiner fachlichen Perspektive nochmal, also schon noch was sagen wollen, weil ich möchte niemanden das Leben vorschreiben. Ich möchte Wahlmöglichkeiten haben, das finde ich wichtig. Ja. Ich finde es auch toll, wenn Menschen sagen, sie möchten gerne, wenn sie es wirklich freiwillig machen und nicht, weil der gesellschaftliche Druck da ist, so nach dem Motto, du bist ja eine Rabenmutter, wenn du arbeitest, ne? Haben. Aber dann ist schon die Frage der finanziellen Anerkennung, finde ich, schon sehr, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, über den wir echt reden müssen, weil es kann nicht sein, dass Personen dann in die Altersarmut schlittern und immer abhängig sind vom Partner, Partnerin, natürlich, weil sie sich um die Kinder gekümmert haben. Ne? Das ist halt was, wo ich sage, da sind wir als Gesellschaft noch echt hinten dran, da muss es extra Rentenpunkte oder Sonstiges geben.
Also es gibt ja die ersten 3 Jahre gibt es Rentenpunkte und danach könnte man zum Beispiel sagen zu seinem Partner, ich würde gerne, dass du für mich in eine private Rentenvorsorge einzahlst oder sowas. Dafür mache ich die ganze Betreuung der Kinder.
Aber wer macht das denn?
Voll wenig. Aber glaube ich auch, weil wir Frauen es nicht fordern.
Ja.
Weil wir einfach sagen, na, das wird schon halten. Wir sind doch verheiratet oder so, ja? Also ist auch ein bisschen naiv, ehrlich gesagt.
Ja.
Und, oder vielleicht ist es auch hoffnungsvoll. Ich weiß nicht, ich will das gar nicht so schlecht reden. Aber es ist, glaube ich, zu sagen, ich trete auch für mich ein, ja, ich bin selbst wirksam und wie möchten wir als Familie gut leben, aber gleichzeitig, wo kann ich meinen Mann auch zur Pflicht nehmen und sagen, ich wünsche mir auch eine finanzielle Entlastung oder Anerkennung dafür.
Ja, und wir müssen auch ganz ehrlich sein, wenn es immer heißt, Frauen gehen häufiger in Teilzeit, was ja nach wie vor der Fall ist.
Absolut.
Dann sage ich einfach, wenn ihr das wollt, ist total, unterstütze ich euch all dabei. Bitte rechnet aber aus, was das für die Rente bei euch bedeutet.
Ja, genau.
Und wenn ihr dann an Altersarmut leidet, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass Partnerin ewig da ist, dass das hält, obwohl man es sich alles wünscht. Aber selbst wenn, kannst du ja dann heutzutage von den kleinen Renten nicht mehr leben.
Ja,
aber gut,
guck mal, ja eben, selbst wenn es hält, von der einen Rente kann.
Ja, wollte gerade sagen.
Funktioniert nicht.
Da ist eben nicht viel da und deshalb muss man drüber reden. Ich fand, die Frage hast du gut beantwortet, weil wir hier haben in der Studie gehört, 69% machen die Hausarbeit, also die machen die Frauen Hausarbeit und nur 11% der Männer. Also bei dir ist es 50-50, ja. Also das hast du klar gesagt.
Und mein Mann hat sich aber richtig geärgert, weil ich habe das ganze Mental Load-Thema in der Pandemie ganz am Anfang für mich entdeckt und habe wirklich, er hat gesagt, das war sein Unwort des Jahres 2020, weil ich so viel darüber geredet habe.
Ja.
Aber ich glaube, weil ich zum ersten Mal gespürt habe, wie krass, und der war schon, das ist so ein sehr aufmerksamer Mann und der komplett engagiert war, aber der Alltag hat gemacht, dass es alles an mir hängen blieb.
Ja.
Und es hat sich, zum ersten Mal hatte ich ein Wort dafür, es hat sich unglaublich gut angefühlt, dass ich endlich ein Wort hatte, was beschreibt, wie es mir innerlich ging. Aber die Pandemie hat uns da total geholfen, uns total gerettet, ehrlich gesagt, weil der dann so viel zu Hause war.
Ich frage mich, vielleicht kannst du die Frage beantworten. Was ich spannend finde, ist, wenn fast die Hälfte der Frauen sagt, die Arbeitsbelastung ist ungerecht in unserer Beziehung.
Ja, richtig krass.
Warum handelt man da nicht? Also ja, klar, es gibt wahrscheinlich Situationen, wo das manchmal beruflich nicht möglich ist oder sowas, aber mit dieser inneren Unzufriedenheit wird man ja auf die Dauer auch nicht eine glückliche Beziehung führen, wäre meine These. Aber warum sagen oder warum handeln dann Frauen nicht?
Ja, und ich glaube genau, das ist der Mix aus diesem Müttermythos, weil unsere Mütter das ja anders vorgelebt haben. Also was macht eine gute Mutter aus? Es betrifft ja ganz oft, Es betrifft allerdings ja auch nicht nur Mütter, ne?
Ja.
In den meisten Fällen, aber es ist ja auch oft so in normalen Beziehungen ohne Kind, dass es oft an der Frau hängen bleibt. Aber ich glaube, es ist halt, wie wir gelernt haben, wie unsere Mütter das gemacht haben. Und wir dürfen das jetzt aufbrechen und sagen, ich wünsche mir das anders. Aber du brauchst halt ein Wort dafür. Und das Wort, was das eben beschreibt, heißt Mental Load.
Und das darfst du zu Hause jetzt noch sagen.
Ja. Er sagte mal, ich mach das doch schon.
Ja. Aber das ist tatsächlich wichtig, das auch natürlich zu kommunizieren. Und wahrscheinlich hast du dann auch sehr positive Zuschriften, ja, wenn genau. du darüber redest.
Es ist, genau, es geht echt um Kommunikation und um sichtbar machen. Das ist es ja. Also wenn du, guck mal, wenn du das nie gemacht hast, dann weißt du ja gar nicht, was da dran hängt. Du denkst dann, hey, ich muss doch auch den Rasen mähen und das Auto reparieren und die Winterreifen drauf machen.
Ja.
Du hast ja gar keine Ahnung. Man kann also den Männern in dem Fall ja auch gar keinen Vorwurf machen. Die wissen es einfach nicht. Und du musst es quasi irgendwie lernen, sichtbar zu machen und zu kommunizieren. Es gibt inzwischen so Apps, das hat sich jetzt alles in den letzten 1-2 Jahren entwickelt. Es gibt so Care-Arbeit, Mental Load-Apps. Mhm. Da kann jeder angeben, keine Ahnung, also wie lange habe ich Staub gesaugt am Tag, so, ne? Wie lange habe ich Geschirrspüler ausgeräumt? Und dann können die Paare am Ende des Tages gucken, wer eben mehr macht.
Aber wie ist das bei euch? Ich frage jetzt nochmal aus dem Nähkästchen. Ist es wirklich so, heute kochst du, morgen ich komplett 50-50? Oder gibt es Hausarbeiten, die er lieber macht oder die du lieber machst, wo er sagt, das teilen wir auf?
Beides, glaube ich, so ein Mischmasch. Also ich wasche zum Beispiel, weil ich finde, wenn beide waschen, das geht schief. Also das, naja, weil irgendjemand weiß dann nicht, wer dran ist.
Ja,
und dann ist der Trockner nicht aus. Also ja, die Waschmaschine bleibt dann über Nacht. Okay, ich habe da keinen Bock drauf, aber ich wasche. Dafür geht er zum Beispiel immer einkaufen. Ich mag einkaufen nicht.
Aber ich liebe einkaufen.
Siehst du? Kochen machen wir abwechselnd. Gartenarbeit macht er komplett eher. Komplett. Da mache ich gar nichts.
Weil es dir keine Freude macht, oder?
Ja, weil ich es überhaupt nicht kann. Genau, es macht mir auch keinen Spaß. Ja, überhaupt
okay.
nicht. Er ist komplett der Sauger. Der
oh, ich hasse Staubsaugen.
Ja, ich auch. Übelst krass.
Ich dachte,
dafür putze ich die Bäder.
Okay.
Bäder putzen stört mich nicht. Ja, ist, glaube ich, so ein Mischmasch. Es hat, sich so, hat sich ein bisschen entwickelt über die Jahre. Aber ich,
ich hatte dann die Theorie, wenn dann man Töchter hat oder Kinder hat, nicht nur Töchter, genau,
ja, Jungs,
dass die auch mitmachen müssen.
Ja, die machen.
Auch.
Naja, ja, ich habe mich dagegen entschieden, ich habe lange überlegt, ob es so einen Plan gibt, weißt du? So
einen Putzplan, wie in der WG quasi.
Ja, wie wir als Kinder auch hatten. Aber ich habe gedacht, oh, ich würde mir total wünschen, wenn sich das, wenn die Lust haben, mitzumachen. Wenn das funktionieren würde, dass wir als Familie quasi unser Zuhause schön machen. Alle zusammen.
Funktioniert?
Wow, es funktioniert wirklich. Ich kann es gar nicht, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich kann es selber noch kaum glauben. Ich habe kein einziges, wirklich, aber das habe ich noch nie gemacht. Es gibt keinen Putzplan. Es gab noch nie die Aufgabe, musst Geschirrspüler ausräumen, sondern...
das ist der Punkt, wo sie sehr unsympathisch krass. Wird für alle Eltern, die
aber ich
das
weiß nicht, wie das ging. Ich weiß es selber nicht. Wirklich, es ist genau passiert. Ich sage dann, vielleicht habe ich auch putzbegeisterte Kinder, ich weiß es nicht. Die freuen sich sogar, wenn Putztag ist, traust mir gar nicht zu sagen.
Oh Gott.
Ist heute Putztag?
Okay, ich würde dir nachher den Schlüssel für deine Kinder geben. Also die können gerne vorbeikommen.
Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich weiß es nicht, aber es ist, ich freue mich dran. Weil
Ist
es kein Kampf.
Aber betrifft es eigentlich nur sozusagen die Gemeinschaftsräume oder auch die eigenen Zimmer? Sind die in Ordnung von deinen Töchtern?
Die sind ganz, also meine Große ist nicht ordentlich. Das ist tatsächlich schwierig für den Rest der Familie. Aber sie räumt trotzdem auf. Ich frage doch regelmäßig, weil, also ich kann das dann irgendwann nicht mehr ertragen.
Also sozusagen, ich finde, den Ansatz habe ich so noch nie gehört, dass man sich das wünscht, aber es dann doch irgendwie funktioniert. Finde ich total spannend.
Ja, vielleicht, weil man sich's wünscht, weiß ich, habe das herbei manifestiert.
Ja, das kann sozusagen erfolgreiches Beten sozusagen oder Autosuggestion sein. Wenn ich nur überlege, dass meine Mutter, der ich ja nicht so einen guten Draht habe, jeden Samstag mit sozusagen den Händen durch das Zimmer und teilweise mit Handschuhen und Staubwischen und so hier, kann man Sau draufschreiben.
Ja, wie schrecklich.
Das hat nichts gebracht. Ich hasse bis heute Staubwischen. Ja. Und ich habe sehr viele Bücher zu Hause, die pauschal immer sehr staubig sind. Ich mache das natürlich so, ich habe meinen Putzplan, aber gern mache ich das überhaupt nicht.
Nee, genau. Ich bin nämlich auch so aufgewachsen. Ich musste immer. Ach, okay. Und dann war es auch nie gut genug.
Ja.
Ja, ist richtig doof. Und ich bin überhaupt nicht so.
Und kennst du den Spruch, den ich super fand, also aus heutiger Perspektive, räum dein Zimmer auf, wenn unangekündigt Besuch kommt, wie soll das denn dann wirken? Und dann habe ich immer nur gedacht, aber wieso sollte der Besuch denn in mein Zimmer gehen? Das ist mir vollkommen unklar. Ja. Aber deshalb musste bei uns immer das Bett gemacht sein und alles ordentlich aufgeräumt und so weiter. Ja.
Aber weißt du, das Komische ist, jetzt wird es noch schlimmer.
Ja.
Also bis auf die Große, die das innerlich nicht so spürt, machen die tatsächlich alle morgens ihr Bett. Ohne dass ich fragen muss. Ich weiß nicht, wie das. Keine Ahnung. Ist das Vorleben? Ich habe es kein einziges Mal verlangt.
Aber vielleicht ist das ja auch das Geheimnis, dass man da also ich glaub, Kommunikation.
Sie finden es, glaube ich, selber schön und es ist mir eigentlich auch nicht wichtig. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es wäre mir nicht. Also, ich wünsche mir, dass kein Müll auf dem Fußboden liegt. So. Das ist so mein.
Das wäre cool, ja.
Das ist mir wichtig, genau. Und alles andere war mir. Vielleicht war mein Anspruch nicht so hoch.
Ja, aber es scheint ja zu funktionieren. Von daher hast du alles richtig gemacht.
Wir hören uns nochmal, wenn die selber eine Wohnung haben.
Ah, okay.
Weißt du, und selber dann immer putzen müssen, weil ich, also letztens habe ich schon gedacht, oh, vielleicht sollte ich ihnen doch mal beibringen, wie man so ein Bad putzt, dass sie das vielleicht doch mal gemacht haben in ihrem Leben. Weißt du, das könnte ja auch sein, dass ich da zu entspannt bin und dass ich es dann.
Ja, und wie man so effektiv putzt. Also ich stelle ja immer fest, ne, wenn du den Druck hast, du kannst sehr effektiv, du kannst den ganzen Tag vor dich hingammeln und nicht wirklich produktiv sein und dann machst du es in 20 Minuten die halbe Wohnung sauber.
Ganz genau, ja.
Das passiert auch. Aber sozusagen so kochen oder sowas, da sind sie noch nicht dabei oder interessiert sie das auch?
Doch, ja.
Das auch,
ja.
Wow.
Ja, meine Große ist, die backt. Die liebt backen.
Oh.
Und es macht mich ganz nervös, wenn sie backt. Die backt sehr langsam, mit sehr viel Liebe. Und es macht mich, die ist ja, wie gesagt, jetzt ist ja nicht so ganz, ich bin nicht so, nee, ich kann nicht so über sie reden, da ärgert sie sich.
Aber ich hoffe, die Küche sieht hinterher auch einigermaßen ordentlich aus.
Sie gibt sich Mühe, ja.
Sie gibt sich Mühe, aber du putzt nochmal nach. Okay, und jetzt bringen wir dich nicht weiter in Verlegenheit, über deine Töchter zu reden.
Nee, für sie ist es doof.
Für sie ist es total okay. Wahrscheinlich ist Mütter sowieso immer peinlich, ab einem bestimmten Alter oder Familie. Wir haben noch eine Überraschungskategorie und ich bin mal ganz gespannt, was sich hinter diesem wunderbaren Umschlag verbirgt. Es steht Überraschungskategorie drauf. Es ist eine Person, die über einen Abgrund springt mit Luftballons und einem Kleeblatt. Mhm. Manchmal verraten die Bilder ja, was drin ist. Es gab schon Cat-Content und Dog-Content. Oh, das ist eine wichtige Frage. Lieber Katzen oder Hunde? Weder noch. Okay.
Aber auf gar keinen Fall Katzen.
Okay, das ist schon mal die bessere Antwort hier. okay, jetzt bin ich gespannt. Überraschungskategorie. Wie schon im Icebreaker angeteasert, beschäftigt sich Priskas Podcast mit dem Thema Scheitern. Mhm.
Ich dachte, dass es darum geht.
Das ist doch hier abgestimmt. Nun wird euch ein Szenario vorgestellt, in dem ein Mensch an einem Tiefpunkt gelangt. Könnt ihr gemeinsam für diesen Mensch eine Strategie entwickeln, mit der dieser Moment des Scheiterns überwindet werden kann? Also was haben wir denn für philosophische sozusagen? Hat
ihr gut gemacht für mich.
So, langsam geht das hier in Arbeit. Okay. Jenna ist alleinerziehende Mutter von 2 Kindern und versucht alles, um für ihre Familie zu sorgen. Sie wurde kürzlich von ihrem Job entlassen und kämpft nun darum, über die Runden zu kommen. Sie hat sich auf zahlreiche Jobangebote beworben, hat aber noch keine Zusage erhalten. Da sie kein Einkommen mehr hat, befürchtet sie, ihr Zuhause, ihr Auto und ihre Fähigkeiten, sich um ihre Kinder zu kümmern, zu verlieren. Mhm. Sie hat zwar Freunde und Familie, die ihr Hilfe anbieten, aber sie möchte ihnen nicht zur Last fallen. Jenna verbringt viele schlaflose Nächte, damit sie Sorgen um die Zukunft zu machen. Wow, da sind jetzt viele Sachen drin. Und ich habe die Expertin hier, Priska. Wie lösen wir das?
Oh, das ist wirklich so ein richtig schlimmer Tiefpunkt.
Ja. Aber zumindest ist ja im Szenario sie nicht allein, sondern hat ein Umfeld und ein Netzwerk.
Ja,
ne?
Den will sie ja aber nicht zur Last fallen.
Ja, was rätst du ihr dann? Stell dir vor, du kriegst so eine Anfrage.
Ja, es hat halt was mit, das ist natürlich total schwer in der Situation, seine eigene Selbstwirksamkeit zu aktivieren, ne, und nicht in Depressionen zu verfallen. Das ist, glaube ich, das Erste. Die Frage ist natürlich, du kannst erstmal als alle Sozialsachen beantragen, ne, um erstmal wieder atmen zu können. Das ist natürlich das Allerwichtigste, dass du erstmal das Gefühl hast, okay, warte ganz kurz, ich kann meine Rechnung bezahlen. Ich bin nicht völlig hilflos. Und dann würde ich, glaube ich, deutlich machen, dass sie um Hilfe bitten darf, also dass sie halt nicht zur Last fällt. Das ist, glaube ich, ja dass wir oft denken, wir dürfen uns nicht zumuten oder wir wären zu viel mit unserem Problem. Aber das stimmt natürlich ja nicht. Also wir dürfen uns zumuten. Wir dürfen um Hilfe bitten. Wir müssen um Hilfe bitten. Und wenn wir die nicht, wenn unsere Freunde, Familie sagen, wir können nicht helfen, dann gehst du zum Mutterzentrum, e.V., Diakonie, Caritas. Also um alles in der Welt. Also es gibt immer Hilfe und Menschen, die helfen wollen. Und das ist natürlich total schwer, wenn man in so einem Punkt am Boden ist, sich aufzuraffen.
Und das dachte ich gerade zuerst, wenn sie sich nicht von Freundinnen, Verwandten helfen lassen möchte, was man ja auch nachvollziehen kann, weil niemand möchte in so einer schwierigen Situation Schwäche eingestehen, vermeintliche Schwäche, gibt es ja dann wirklich diese Sozialträger wie Caritas und Diakonie und Familienzentrum, hier gegenüber ist auch eins von der Diakonie. Genau. Und dort kann man ja sozusagen Unterstützung bekommen, Hilfe zur Selbsthilfe, sage ich mal so.
Ja, da gibt es auch wirklich ja viel mehr auch finanzielle Hilfe, als man weiß und denkt. Also das
Die helfen einem im Zweifelsfall ja auch mit solchen Sachen wie diesen ganzen Sozialleistungen zu beantragen, was ja teilweise auch für Personen in so einer Situation schwierig ist, anstrengend ist, herausfordernd ist. Am Ende kann man, klar, das ist eine böse Aussage, aber ich glaube, man hat gerade, wenn man Mutter ist, alleinerziehende Mutter noch, hast du eigentlich gar keine Möglichkeit, so einfach in Depression zu verfallen, weil du hast ja zwei Kinder für die, in dem Fall hier zwei Kinder für die
Verantwortung. Ja, und wie schrecklich, wenn du es doch eigentlich doch hast, ne? Dann musst du immer weiter funktionieren.
Genau, einfach funktionieren und versuchen, alles perfekt zu machen. Oder aber auch, ne, das ist ja vielleicht auch so ein Thema, auch einzugestehen, dass man es nicht alleine kann, dass es überhaupt nicht schlimm ist sich dann die Hilfe zu suchen.
Weißt du, ich glaube, man schämt sich wahrscheinlich. Also ich habe für die Frauen zum Beispiel, die aus sehr gut situierten Beziehungen kommen und dann verlassen werden und dann vielleicht keinen Job haben, meistens alleinerziehend sind mit Kindern, für die ist es total beschämend, dann Bürgerhilfe oder sowas beantragen zu müssen, weil sie das natürlich nicht kennen oder nie erlebt haben. Aber diese Scham halt zu überwinden, einfach für den kurzen Moment zu sagen, ich kümmere mich jetzt, weil Fakt ist, ich brauche Hilfe. Und es werden auch wieder andere Zeiten kommen und dann gebe ich der Gesellschaft auch wieder was zurück. Aber jetzt in diesem Moment darf ich mir Hilfe holen. Ich muss mich nicht schämen. Also wir waren da alle mal. Mhm. Und wir brauchen vielleicht alle mal Hilfe. Und es ist überhaupt, dafür ist es doch da.
Wir werden alle im Zweifelsfall auch irgendwann auf Hilfe angewiesen sein. Also das ist, ne?
Rente.
Ja, aber es ist ja tatsächlich so, aber ich glaube, diese Schambehaftung, Thema Scheitern, vermeintliches Scheitern, sage ich
auch. Ja, absolut.
Weil, und das ist vielleicht auch der Brückenschlag zu deiner Biografie. Was ich immer ganz entspannt finde, was ich für mich gelernt habe, und diesen Tipp kann ich auch immer nur weitergeben, egal wie schlimm die jetzige Situation ist, wie vermeintlich ausweglos es ist, es gibt erstens ganz viele Menschen um einen rum, die einem helfen werden. Mhm. Und das klingt jetzt esoterisch, aber meiner Erfahrung nach, der liebe Gott denkt sich irgendwas immer dabei. Jegliche schlimme Situation, die ich in meinem Leben durch hatte, war im Nachhinein betrachtet durchaus gar nicht so verkehrt, weil sie zu etwas Gutes geführt haben, was dann gut war am Ende. Und das hilft in der Situation gerade wahrscheinlich dann nicht, ne? Aber für mich ist das immer so ein Tipp, wo ich sage, irgendwann wirst du drauf sehen, dass es Sinn hatte. Weil selbst wenn es dann dieses Empowerment ist, dass du jemanden fragst um Hilfe oder dass du dir selber hilfst oder keine Ahnung.
Weißt du, ich glaube, es gibt Traumata, da würde der Spruch nicht passen.
Ja.
Weil manche Traumata so furchtbar ungerecht sind, dass du den Sinn dahinter nicht erkennen möchtest. Aber ich würde auch sagen, man kann aus allem gestärkt hervorgehen und aus allem herauswachsen. Und dieses Scheitern birgt immer die Chance, etwas daraus mitzunehmen oder auch daraus zu lernen. Nach jedem Regen kommt Sonnenschein. Aber weißt du, trotzdem, ich gehe komplett mit dir. Total, ich finde es auch nicht esoterisch. Ich habe mal ein tolles Interview gelesen mit so einem Therapeuten, der hat gesagt, es wäre so viel leichter, wenn wir in unserer aktuellen Zeit noch so einen spirituellen Zugang hätten. Den haben wir eben in der säkularisierten Welt oft nicht, aber der spirituelle Zugang kann total helfen in solchen schweren Talsituationen im Leben. Eben einen Sinn zu erkennen oder ich sag's nochmal, einen Sinn zu erkennen oder jemanden anklagen zu können, ja, jemanden doof zu finden, jemanden die Schuld zu geben, irgendwie einer höheren Macht, das gibt dir total Halt.
Ja.
Und dann fühlt man sich irgendwie doch nicht ganz so alleine, weißt du?
Ja, und ich verstehe auch, und das muss man ja schon sagen, dass es, und wir hatten ja auch im Podcast Personen mit schweren Traumafolgestörungen, dass man damit so im Spruch natürlich nicht vorankommt. Und das ist auch gar nicht intendiert, dass man das hier aufwiegen möchte, sondern dass es in vielen Situationen im Nachgang für mich betrachtet jedenfalls, und ich bin glücklicherweise nicht in so einer schlimmen Situation gewesen, aber um es beispielhaft auch zu untermalen, ich könnte jetzt sagen, einer meiner ersten Beziehungen, Partner, hat mich mit Halb Leipzig betrogen. Das ist ein ganz schlimmer Mensch. Ja, aber also erstmal sind wir heute richtig gut befreundet, sind meine engsten Freunde, weil in der Situation, klingt jetzt komisch, aber habe ich gelernt, auch egoistischer zu sein. Ich war ja, habe mich nur um ihn gedreht, habe die ganze Zeit nur die Care-Arbeit, Pflegearbeit, habe das Geld verdient, was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, es bringt dir ja trotzdem nichts, wirst ja trotzdem betrogen. Also bin ich dann politisch aktiv geworden und muss immer sagen, ich wäre heute gar nicht hier in dieser Position, wenn ich diese Beziehung nicht gehabt hätte. Ich hätte vielleicht mein Studium in der Regelstudienzeit beendet, aber wäre ich glücklicher geworden, weiß ich nicht. Es war für mich in der persönlichen Entwicklung ganz viel draus und ich habe das, was du ja auch gesagt hast, versucht und das ist Arbeit gewesen, klar, aber nicht negativ daran zurückzudenken, sondern immer zu sagen, man nimmt, ich kann mir aus solchen Situationen was Positives in der Zukunft abgewinnen.
Ja.
Und das macht mich heute zu einem glücklicheren Menschen, würde ich immer sagen.
Ja.
Weil wenn man zu viel Ballast aus der Vergangenheit mitnimmt, dann ist es halt schwierig.
Ja, total. Es hat was mit Verbitterung zu tun, nicht wahr? Also, dass man nicht verbittert über seine Situation, sondern dass man vergibt und weiter nach vorne schaut. Ja.
Und ich sag mal so, das Schönste ist, dass meine Ex-Schwiegermutter dann mal gesagt hat, dass ich sein bester Partner war.
Oh.
Nein, aber also, das ist auch was, wo man
Pflaster,
damals...
Es hat ein Pflaster drauf geklebt.
Genau, man hat damals ja überhaupt nicht damit gerechnet. Ja. So, ich weiß nicht, ob wir mit unseren Tipps unsere Jenna jetzt, allumfänglich geholfen hätten, aber wir haben so ein paar Ideen gegeben.
Eine kurze Case-Study.
Eine kurze Case-Study. Du schreibst dann deine Masterarbeit über Jenna. Vielen Dank für diese diesmal sehr tiefgründige Überraschungskategorie, liebes Redaktionsteam. Priska, einen Themenbereich möchte ich schon noch abhandeln, bevor wir hier sozusagen den Gin Tonic noch austrinken. Ich habe am Anfang gesagt, du bist für mich schon eine Art feministische Aktivistin. Du hast auch Feminismus von selber erwähnt. Wie siehst du dich eigentlich? Wir haben das Thema Ostsozialisation ja auch angesprochen. Häufig ist das so ein schwieriges Wording. Bin ich Feministin? Weil sozusagen, das wird ja mit anderen Bildern gerne auch assoziiert. Wie siehst du dich selber?
Ja, es ist vor allem ich komme aus so einem fundamentalistisch-evangelikalen Bereich, es ist natürlich, what? Also kannst du ja das Wort gar nicht verwenden. Und wir denken natürlich auch immer irgendwie an die Emma oder so und an so Kampffrauen.
Ja.
Aber ich glaube, dass, also für mich steht Feminismus für Gleichberechtigkeit, für Gleichgerechtigkeit.
Gleichberechtigung.
Insofern, dass nicht nur die Frauen arbeiten gehen und sich irgendwie wie Männer gleich sind, sondern dass die Männer ebenfalls die Möglichkeit haben, ihren Platz einzunehmen, so wie sie eben sein wollen. Also ich wünsche mir, dass Frauen die Wahl haben, ob sie arbeiten gehen können oder ob sie eben zu Hause sind oder ob sie, was weiß ich, Teilzeit arbeiten gehen wollen. Ich wünsche mir, dass sie die Möglichkeit haben, so zu leben, wie sie gern leben möchten, ohne dafür gebasht zu werden oder ohne ausgegrenzt zu werden. Und genauso wünsche ich mir das für Männer, für Kinder, für wen auch immer, dass sie sagen können, ich stehe in dieser Gesellschaft und ich darf sein, wie ich bin.
Mhm.
Also so wie ich bin, bin ich richtig gut und ich darf so leben, wie ich bin und dafür werde ich nicht ausgegrenzt. Und ich finde, dafür steht eigentlich Feminismus und irgendwie ist das Wording so doof, ne? Das ich weiß auch nicht, was das ist. Und dadurch wird es auch oft so falsch verstanden. Und
also FeministInnen sind nicht pauschal gegen Männer.
Das nein, absolut, glauben, ganz genau. Wir sind ja praktisch, also man ist ja praktisch dafür.
Ja.
Man liebt ja Männer. Man möchte ja gerne, dass es denen gut geht und dass sie nicht unterdrückt werden und dass sie auch nicht irgendwie jemand sein müssen, der sie gar nicht sind. Es geht wirklich um ein, wir lieben uns gegenseitig, wir heben uns gegenseitig hoch. Wo möchtest du stehen? Ich mache das möglich. Das ist es ja irgendwie. Da wird ja dann auch gerne argumentiert, Männer und Frauen sind ja nicht gleich, also auch biologisch nicht, ne? Und die eine kann eben nur stillen und das kann der Mann nun mal nicht und so weiter. Aber ich finde, das ist eine völlig andere Diskussion.
Ja.
Da geht es dann um fluente Geschlechterbezeichnung und so weiter. Das ist ja eine völlig, was völlig anderes. Also ja,
aber wenn wir über gleichberechtigte Teilhabe, Arbeits-, also Care-Arbeit, Hausarbeit, also das ist egal, wer stillt oder sowas,
ja,
aber
absolut.
Man kann sich das ja trotzdem aufteilen. Das heißt ja nicht, dass
total.
Die Frau das alles machen muss.
Ja, genau. Aber ne, diese Diskussionen vermischen sich und alles endet irgendwie in diesem Wort, ob man Feminist ist oder nicht, finde ich super seltsam.
Wann hast du dich mit der Frage denn, also sozusagen, egal ob Feminist, ob das Feminismus oder dich als Feminist bezeichnet, mit der Frage ja, Geschlechtergleichstellung, Gleichberechtigung das erste Mal für dich selber beschäftigt, weil du hast ja erzählt, dein evangelikaler Familienhintergrund ist ja eher konservativ, ne?
Ja, das war super.
Trotzdem wirkst du heute total emanzipiert und gleichberechtigt.
Ich glaube, dass das schon immer in mir war. Also, so wie ich schon immer gelebt habe, meine Mutter ist wahrscheinlich auch schon so. Aber obwohl die traditionell lebt. Aber es ist so ein, es ist total interessant gewesen, sich davon frei zu machen. Erstmal zu sagen, muss ich denn traditionell leben, so wie mir das der Fundamentalismus vorgibt? Muss ich das denn? Warte ganz kurz. Und ich glaube, dann braucht es ganz oft dieses Wording tatsächlich. Also das, ich denke, auf der einen Seite kommt es schleichend, man spürt, dass man anders leben möchte. Und dann wie bei dem Mental Load irgendwie brauchst du ein Wording wie Feminismus eben, dass du mal darüber stolperst. Nur das triggert dich und dann beschäftigt man sich damit und denkt, ach so, dafür steht das. Natürlich bin ich das.
Ja.
Ich bitte dich. Also und warum auch nicht? Das sollten wir alle sein.
Absolute sozusagen Zustimmung. Und wie ist das dann mit deinen Töchtern? Weil was ich immer spannend finde, sie sind ja noch nicht studierend, aber bei uns an der Universität ist das häufig für Studentinnen eigentlich oftmals hinterfragt wird, warum es uns überhaupt noch gibt als Gleichstellungsakteuren, weil wir sind auch total gleichberechtigt. Mhm. Und erst später, wenn sie dann also sozusagen das Thema der Karriere und der Vereinbarkeit kriegen, wenn sie mitbekommen, wie Berufungs- und Einstellungsverfahren laufen, dass dann eben die Männer in der Männerrunde entscheiden, erst dann kriegen sie mit, naja, ganz so hundertprozentig gleichberechtigt sind wir dann doch nicht. Wie empfinden das denn deine Töchter?
Ich glaube, dass die sich noch gar nicht so richtig Gedanken darüber machen, dass die aber vorgelebt bekommen. Mhm. Und in der Pandemie war zum Beispiel total spannend, dass sie ganz oft gespielt haben, dass die Mama arbeitet und der Papa macht den Haushalt. Das fand ich mega. Und dann hat das aber irgendwann geswitcht. Plötzlich habe ich festgestellt, dass sie irgendwie so komplett traditionelle Rollenbilder spielen, wo die Mutti kocht. Und gestern hat meine Tochter zu einem Jungen gesagt, also mein Kindergartenkind, ne, den sie ganz toll findet, da hat sie gesagt, wenn wir mal alt sind, dann geht er arbeiten und ich putze und wasche die Wäsche für ihn.
Oh Gott.
Und ich so, what? Was ist das? Wo kommt es her? Und es kommt nicht von mir. Und dann denke ich, krass, die müssen irgendwas gucken.
Ja.
Weiß nicht, was die sich angucken. An Serien oder Tablet oder was sie im Kindergarten hören, keine Ahnung. Dass diese Bilder entstehen. Wie krass.
Ich glaube, das läuft viel über Medien, Wahnsinn. Über Medienreproduktion.
Ja, aber wie konnte das passieren? Also es ist praktisch was für mich völlig selbstverständlich ist, ist irgendwo anders das komplette Gegenteil. Das ist richtig krass.
Es zeigt halt immer noch, dass man darüber reden muss, glaube ich. Und dass man auch über Bilder die und Rollenklischees, die vermittelt werden, sprechen muss.
Das ist richtig krass, wirklich.
Privatfernsehen trägt da jetzt nicht unbedingt zur Emanzipation bei.
Also es zeigt uns wirklich, dass wir immer wieder darüber reden müssen. Wahnsinn.
Genau. Ach, Priska, also deine Töchter sozusagen erleben oder du erlebst hautnah, zumindest bei einer deiner Töchter, den vorhin besprochenen Rollback in den Rollenklischees. Und wir müssen uns dann dringend sozusagen von unserer Wolke davor gewissen, dass sie nicht diejenige ist, die putzt und kocht, während ihr.
Guck mal, es ist 2003. Ich meine, wenn sie das möchte, kann sie das natürlich gern machen, aber.
Natürlich, aber.
Mit einer finanziellen Entlohnung.
Wollte gerade sagen, also muss natürlich total gleichberechtigt sein. Frag jetzt eine böse Frage, aber du bist Autorin, du arbeitest mit Sprache, mit Text. Und womit wir sehr, sehr häufig konfrontiert werden und was momentan gesellschaftlich wohl eine der umstrittensten Fragen ist, was ich überhaupt nicht inhaltlich verstehe, ist das Thema geschlechtergerechte Sprache. Gendern. Sozusagen jetzt könnte man sozusagen spannend. Die Gretchenfrage stellen. Sag Faust, wie hältst du es mit der Religion? Sag Priska, wie hältst du es mit dem Gendern?
Machst du gegen Ende noch das Fass auf?
Ja. Muss ja lohnen, ne?
Ach, ja. Thema Feminismus durch.
Ja, wollte gerade sagen, gendern. Jetzt kommt gendern, genau.
Ja. Das ist wirklich eine ganz persönliche Frage, ne? Und ich finde, das ist irgendwie was sehr Emotionales. Und ich finde, für mich persönlich macht es komplett Sinn. Also ich glaube, aus emotionaler Sicht macht es komplett Sinn. Und ich freue mich irgendwie, dass jemand auf die Menschen achtet, die sich sonst nicht angesprochen gefühlt haben könnten. Finde ich total schön. Ich finde auch nicht, dass es mich stört in meinem Sprachgebrauch. Es ist allerdings schriftlich gesehen eine ziemliche Katastrophe und verbiegt es sehr. Ich glaube, also auch als Frau, ne? Man sagt dann, man hat immer gesagt, ich gehe zum Arzt. Und dann waren alle mit drinne. Mhm. Und wenn man jetzt sagen würde, wir gehen zu den Ärztinnen, dann Ärztinnen, so, ne? Dann müssen sich jetzt dann, also es ist schon irgendwie nett, weil Frauen oder auch die weibliche Form mehr wahrgenommen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das einen tollen Einfluss hat in den nächsten Jahren. Aber wirklich sprachlich, also schriftlich ist es eine Vollkatastrophe. Und es macht trotzdem was mit mir. Ich merke ganz oft auch in meinen Büchern, dass ich irgendwie gerne in einem Wort abgebildet haben würde.
Mhm.
Weißt du, weil mir immer mehr auffällt, wie maskulin unsere Sprache ist.
Ja.
Aber das ist halt, also gefühlt schwanke ich zwischen, es ist halt nun mal so, es ist halt unsere Sprache und es klingt einfach auch im Fließtext besser. So. Und gerade wenn das aufgeschrieben ist. Aber vielleicht ist es auch eine Gewohnheitssache. Und auf der anderen Seite gucke ich mir das an, denke, ja, solange aber offiziell diese Sprache quasi nicht geändert wurde, ist es eigentlich absurd zu verlangen, es müssten alle tun.
Aber das tut ja keiner und das finde ich in der Debatte immer so verlogen und so falsch und das finde ich echt schwierig.
Aber gefühlt haben die Menschen das Gefühl, sie müssten es tun. Weißt du, was ich meine? Das ist doch interessant.
Diese Debatte wird so aggressiv geführt und das finde ich schwierig. Ich finde, man kann und man muss und soll über die Bedeutung von Sprache reden.
Mhm,
ich finde, man muss und soll darüber auch reflektieren, wie männlich oder maskulin unsere Sprache in Teilen ist, was historische Bedingungen sozusagen Hintergründe hat, weil es gab keine Ärztinnen. So, die Männer durften sozusagen haben den Beruf ergriffen, es gab keine Ärztin. Punkt. Genau. Heute ist das anders. Und natürlich heißt das, wenn du zur Ärztin gehst, kannst du auch Ärztin sagen und nicht Ärztinnen, weil, ne, wenn sie zuhört, ist auch okay. Aber
es ist zum Beispiel ein Ärztekongress. Und so wäre es dann ein Ärztinnenkongress.
Zum Beispiel oder ein Kongress für MedizinerInnen oder was weiß ich. Genau. Ja, aber ja, es ist auf jeden Fall nicht im Sprachfluss so einfach, würde ich sagen.
Ja.
Und das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, dass ich das auch vollkommen in Ordnung finde, wenn Menschen sagen, das ist jetzt nicht so meins, das tut mir, also das kriege ich einfach nicht über die Lippen. Ich bin auch immer entsetzt, wenn dann so von Sprachpolizei die Rede ist, dass so, nein, ich möchte, versuche inklusiv zu sprechen.
Es geht doch um Achtsamkeit.
Genau. Und ich verstehe auch, wenn man da bisher noch keinen Bezug dazu hat, dann muss man das auch nicht tun. Niemand zwingt einen, aber es tut mir auch nicht weh, wenn in dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei Heute oder Tagesschau, wenn dann ein, und dort ist es komplett frei, hat uns Alina Butia auch erzählt, wenn die einfach für sich entscheiden, sie gendern, das tut mir nicht weh, sie machen das und niemand verlangt das von mir. Und was ich einfach nur sagen kann, wenn du einfach persönlichen Kontakt hast zu Menschen, die eben nicht binär sind, trans, inter, die sich nie gesehen fühlen, für die macht das emotional, wie du selber sagst, wahnsinnig viel. Und was tut uns denn das dann weh, wenn wir es einfach ändern? Und dass Sprache sich kontinuierlich verändert, auch das ist doch eigentlich eine Tatsache, die wir gar nicht mehr bestreiten müssen.
Absolut, ja. Es ist halt, es ist aber trotzdem interessant, dass Menschen das Gefühl haben, sie müssten das jetzt tun oder sie könnten irgendwann gezwungen werden, das zu tun. Das finde ich unglaublich seltsam. Ich Ich glaube, es ist eine, also ich fände es auch seltsam zu sagen, es ist eine Minderheit, die man damit, wo man seine Sprache quasi anpasst für eine Minderheit. Ich denke dann immer, ehrlich gesagt, können wir da auch einen Bogen ziehen, ne? Es ist für mich eigentlich eine christliche Grundhaltung zu sagen, ich achte auf meinen Miteinander und mit meine Mitmenschen. Es tut mir absolut nicht weh, es bricht mir auch keinen Zacken aus der Krone. Und wenn ich wirklich eine Minderheit glücklich machen kann, ja, und jemanden gut tun kann, warum sollte ich das nicht tun? Das ist für mich eigentlich seltsam. Aber wirklich, schriftlich ist es eine ziemliche Katastrophe. Ich möchte es wirklich nochmal. Es ist viel, viel schwieriger nochmal als im
Sprachgebrauch. Ja, natürlich, aber es geht. Also ich sage mal so, ich würde auch immer unterscheiden, das sage ich auch immer, wenn wir beispielsweise über universitäre Ordnungen, Gesetze oder sonstiges reden, das ist kein Lesevergnügen. Wenn ich jetzt das sächsische Hochschulfreiheitsgesetz durch Gender, dann ist das natürlich, dann steht der Doppelpunkt, die Mitarbeitende, keine Ahnung. Es wird länger, ja.
Ja.
Es ist auch nicht in einem Sprachlos drin, aber das ist ja nichts, was ich auf dem Nachttisch liegen habe. Also jedenfalls keine Leute, die ich kenne, solche Ordnung. Nein, aber im Roman ist, wird es anders sehen.
Absolut. Und jetzt, mir fällt es halt auf, wenn ich so Romane schreibe, dass ich denke, oha, könnte ich das anders schreiben? Ohne das, weil ich kann ja da nicht die Mitarbeit.
Genau, weißt du, dann kannst du nicht.
Und dann fällt mir halt zum Beispiel auf Ärztekongress, der Plural ist männlich. Also ist maskulin. So.
Und wenn du Ärztinnenkongress schreibst, dann würden sie sich aufregen.
Kannst du ja in einem Roman nicht machen.
Nee, klar.
Bisher nicht.
Ja. Also es gibt wahrscheinlich AutorInnen, die das so machen würden, aber ich finde, das ist das emotionalste Thema, weil jede Person einen Bezug zur Sprache hat.
Ja.
Und deshalb ist das auch so aufgewühlt. Und jedes, ich weiß gar nicht, wir kriegen einmal mindestens im Jahr eine Anfrage von AfD-Fraktionen im Landtag zum Thema Genderprofessuren, Gendersprache. Wo ich immer frage, was ist denn eine Gendersprache? Also das Thema Geschlecht spielt auch, wenn du es Maskulinum verwendest, eine Rolle. Also das ist immer präsent. Und wir alle haben eine, wenn du so willst, Gendersprache, auch wenn du komplett im Maskulinum sprichst. Aber es ist halt faszinierend, wie emotional aufgeladen dieses Thema ist.
Ja, ich wundere mich ehrlich gesagt drüber, weil ich habe irgendwie das Gefühl, man kann doch, selbst wenn du eine konservative CDU-Grundhaltung hast, ja, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum man nicht achtsam auf Menschen und ihre Bedürfnisse eingehen möchte. Also es ist mir ein bisschen unerklärlich, ich weiß es nicht. Man könnte zum Beispiel sagen, das Schriftliche, das möchte ich nicht. Ja, das ist mir jetzt zu umständlich, das kriege ich nicht mehr hin, ich bin jetzt Ü60, das will ich nicht mehr lernen, aber weißt du, also gerade da ein Innen dran zu hängen im mündlichen Sprachgebrauch zum Beispiel, als achtsames Miteinander, das verstehe ich, mir unerklärlich.
Und gleichzeitig weißt du ja und merkst immer wieder im politischen Diskurs, wie wichtig Sprache ist, weil das finde ich mal faszinierend. Auf der einen Seite wird bestritten, dass Gendern tatsächlich eine Wirkung hat, ja, obwohl wir das wissenschaftlich schon längst bewiesen haben, aus psycholinguistischen Studien. Mhm. Aber gleichzeitig regt uns doch kaum etwas auf, wie es ist ein bewusst gesetztes falsches Wort oder unbewusst gesetztes falsches Wort. Im Berliner Wahlkampf hat damals Berlin, sozusagen im vorletzten Berliner Wahlkampf die Spitzenkandidatin der Grünen für indigene Personen eben das Indianerinnenwort verwendet oder jetzt neulich Friedrich Merz sprach.
Dass du jetzt Indianerinnen
genannt
hast, ist ziemlich geil.
Ich habe überlegt, ob ich das sage, aber das kannst du ja erwähnen, ne? Sie sprach von Indianern, glaube ich. Friedrich Merz, manchmal führt auch Friedrich Merz zu Schmerz, sprach dann von den sogenannten Paschas. Und das ist natürlich auch, da würde doch niemand bestreiten, dass diese Wörter eine Wirkung haben. Sie sind bewusst oder unbewusst gesetzt. Und das, also Sprache ist wichtig und wie wir uns ausdrücken, ist wichtig, weil es Emotionen generiert, Emotionen auslöst, uns anspricht oder nicht. Aber beim Thema Gendern scheiden sich Vorurteile schürt. Aber beim Thema Gendern sind sie immer sehr emotional.
Ja.
Aber das heißt, bei dir in deinem Blog, in deinen Büchern wird vorerst nicht, bemühst du dich um neutrale Formulierungen? Also dir ist es schon wichtig, dass du da auch was hast.
Also ich stolper da schon drüber und denke, oh, ich würde es gerne anders formulieren. Es kommt immer auch drauf an, für wen man schreibt, würde ich sagen. Weißt du, wenn mein Buch jetzt im christlichen Verlag erscheint, dann liest das tatsächlich mit Sicherheit niemand, der nicht männlich, weiblich, straight.
Ich finde, du solltest ein Buch über Gott schreiben und Gott konsequent Gott im Gott Femininum machen. Ja. Liebe Priska, was steht das ist der erste Podcast des Jahres. Was hast du sozusagen für persönliche Highlights, die für das Jahr 2023 gesetzt? Gibt's da schon was, worüber du, also wahrscheinlich mehrere Bücher, klar, aber.
Ja, ich veröffentliche ein paar Bücher. Ich fahre mit meiner Tochter Konfirmation tatsächlich, meine große Tochter. Und die kriegt eine Reise nach Paris geschenkt, da fahre ich mit ihr zusammen hin.
Oh, wow.
Das freut mich schon. Das ist jetzt alles so im ersten Halbjahr. Mal gucken. Ich möchte einfach ein paar Reisen machen. Mhm. Wir haben noch gar nichts gebucht. Also, aber ich möchte auf jeden Fall ein paar Reisen machen.
Ja.
Das ist so mein.
Mit deiner Familie
mein quasi. Mein ganz großes Jahr. Und meine Masterarbeit muss ich schreiben.
Oh, wann wird die? Ja. Hast du schon angemeldet oder kommt die?
Ja, noch? Jetzt, ja. Ah, okay. Ich habe es jetzt angemeldet und muss jetzt über das Jahr schreiben. Genau.
Schreiben kannst du doch.
Total. Genau, aber ich muss ja noch andere Sachen schreiben. Und ich habe ein Promotionsangebot bekommen aus den USA. Das muss ich mich ein bisschen mal angucken.
Wow, also ja, nicht nur der Master, schön. Sondern schon richtig die Doktorarbeit.
Wenn sich, ich sag mal, wenn sich die Tür ganz leicht öffnen lässt, dann würde ich da durchgehen.
Okay, wow. Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Jahr und ich danke dir für einen unglaublich tiefgründigen, schönen
ja, sehr schön.
Ersten Podcast in unserem Jahr. Wir stoßen nochmal an, bevor wir hier die Verabschiedungsrunde machen. Liebe Zuhörerinnen, liebe ZuschauerInnen, das war traditionell unkonventionell Folge 25. Ich bitte nochmal um 5 Sterne bei Apple Podcast, Spotify, Deezer und wo man uns auch immer 5 Sterne geben kann. Ein Like bei YouTube und natürlich kann man uns auch bei Instagram folgen. Ich freue mich auf ein spannendes Jahr mit euch. Schreibt uns gern, wenn ihr Anregungen habt. Und ansonsten danke ich dem Redaktionsteam rund um Marvin, Jules und Jan. Und jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.